Diese Folge wird euch präsentiert von Heat 2. Als Filmfans muss ich euch sicherlich nicht erklären, warum ihr euch diesen Roman nicht entgehen lassen solltet. Immerhin gehört der vom vierfach Oscar-nominierten Regisseur Michael Mann inszenierte erste Teil mit Robert De Niro und Al Pacino zu den absoluten Klassikern der Thriller-Genres. Gemeinsam mit Bestseller-Autorin Meg Gardner ist nun eine fesselnde Fortsetzung erschienen, die die Machenschaften international operierender Krimineller ebenso beleuchtet wie die Polizeibeamten, die ihnen auf der Spur sind. Aber keine Angst, auch ohne den ersten Teil gesehen zu haben, steht euch dem Lesevergnügen hier nichts im Wege. Heat 2 ist seit dem 27. September überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Greift dort unbedingt mal zu.
Hey, it's Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line. Because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo, herzliche Willkommen zurück nach der Sommerpause im frischen Herbst mit Staffelnummer, okay, das hätte ich wahrscheinlich nicht so anfangen sollen, ich habe gar keine Ahnung, welche Staffel es ist. Aber herzlich willkommen zum Plauschangriff, it's back!
Yay!
Yay!
Fantastisch, fantastisch.
Schön, dass nicht nur der Plauschangriff back ist, sondern du auch wirst.
Ja, ich bin auch wieder dabei, der Boomer in Ausbildung.
Der wie bitte?
Der Boomer in Ausbildung.
Ach, Boomer.
Ja.
Ich dachte, du bist der Boom-Mann. Weil hast du wieder irgendwelche kontroversen Statements dann gegeben und jetzt bist du der Boom-Mann?
Ja, ich habe gesagt, Kingdom Hearts ist das beste Franchise auf der ganzen weiten Welt.
Nein, hast du nicht gesagt, Kingdom Hearts ist ein besseres Crossover als Disney irgendwas? Was war da? Das war doch eine spezielle Aussage, meine ich, ne? Zuletzt im Game Talk?
Oh, da war ja was, ja. Aber nee, wir wissen ja alle, das wahre Metaverse ist ja mittlerweile Fortnite.
Ja, ja, ja.
Da kommt niemand dran.
Ich warte, bis sie dann Zuckerberg announcen für Fortnite. Ja, das ist wahrscheinlich einfacher, als wenn er versucht, bei sich das Metaverse aufzumachen mit diesen Hesletto-Figuren.
Es ist nur eine Frage der Zeit.
Oh Gott, wenn ich mir diese ganzen gerenderten Videos von denen da anschaue, wie das Metaverse ausschauen soll, und das war ja auch, lauf herum und geh in einen gerenderten Laden, um dir da Sachen einzukaufen, die auf deine Bestellliste gepackt werden. Da krieg ich irgendwie Panik davon.
Es ist PlayStation Home in...
In schlecht?
In Cartoon-Optik. Also ich habe da ein bisschen Angst vor, weil ich bin auch irgendwie froh, dass es sich nicht etabliert hat, aber als ich es vorgestellt habe, dachte ich so, okay, schon ein bisschen gruselig, aber es ist schön, dass es sich nicht etabliert hat.
Mal gucken, was passiert, weil Meta respektive Facebook, wenn sie eins haben, ist es unser Geld seit vielen, vielen Jahren.
Unsere Daten.
Unsere Daten, unser Geld und machen unsere Daten zu Geld zusätzlich. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, der Zuckerberg kann es kaufen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Oder scheitert irgendwann daran, weil niemand die neuen Headsets mehr haben möchte. Oh, wer weiß. Ne? Die sind ja auch in Arbeit, habe ich gehört. Meta Quest 3 oder so soll dann irgendwann demnächst mal.
Das kann sein, aber die haben ja als erstes den Trend gestartet, dass man Hardware teurer macht. Die haben ja ihre Oculus Quest einfach mal teurer gemacht, wo ich dachte, okay, ich habe die vor 2 Jahren, glaube ich, für 250€ gekauft, glaube ich. Mhm. Und mittlerweile haben sie die teurer gemacht. Ein paar Monate später sagt Sony auch, ja, ey, PlayStation 5 wird auch teurer aufgrund der Inflation. Und ich denke mir so, ja, die Inflation betrifft uns alle. Also ich habe jetzt auch nicht mehr Geld.
Ja, ja, vor allem für Luxusartikel ist genau das Richtige. Aber was viele Leute nicht wissen, sowohl die PS5 als auch MetaQuest 3 werden mit russischem Gas betrieben.
Aber da ist doch ein Leck in der Pipeline.
In allen Pipelines ist ein Leck. Das ist wahrscheinlich Ken Kutaragi, hat es durchgebissen oder so. Wirt, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ihr alle da draußen wieder da seid. Wir hatten ja ein kleines Päuschen gemacht währenddessen. Wir konnten, Wirt, mit den ganzen Kollegen hier auf der Gamescom sein. Endlich mal wieder von euch welche dann vor Ort treffen. War sehr, sehr schön.
Ja, ja, absolut. Es war auch immer wieder notwendig.
Ja, absolut. Mal rauszukommen, mal zu sehen, für wen man das alles eigentlich macht.
Ja, und ob sich die Welt auch verändert hat. Oder generell die Gamescom. Also ich hatte echt Angst gehabt, so, ey, die Gamescom wird keine Besucher haben. Und
Gamescom hatte alle Besucher.
Ja. Definitiv.
So ein bisschen. Also ja, ich hatte auch gedacht, da gab es ja diese Vordaten, die dann gegangen, so Vorverkauf, 60.000 Leute oder sowas, ist natürlich auch enorm über den ganzen Zeitraum verteilt. Aber wenn du so an diese 300.000 plus dann denkst, wo vorher mal die Rekorde ausgerufen wurden, letzten Endes sind es irgendwas mit 250, 260.000 über das Ganze, über die ganze Woche gewesen, was nicht zu viel weniger ist. Und man merkte davon auch nichts in den Hallen, finde ich.
Nee, 100.000 weniger als zu Nicht-Corona-Zeiten. Mhm. Aber ich habe dann auch hier so ein bisschen Insider von dem Volk mitbekommen, also die Leute in Köln, die Taxifahrer, die haben mir dann noch gesagt, ey, früher war ein bisschen mehr los. Und ich dachte so, aha, da haben wir es, da haben wir es.
Ja, waren den Gamescom-Tickets aber immer ein Bahnticket drin, ja? Weil diesmal wurden wir ja auch nicht gefahren, sondern alle schön mit der Bahn von uns aus und jeder Besucher hatte ja wahrscheinlich eh schon ein Bahnticket mit dabei, wozu denn das Taxi nehmen?
Ja, das stimmt, aber die ganzen ausländischen Gäste, die dann kommen, die fahren, glaube ich, dann doch lieber Taxi.
Ja, oder wohnen im Gamescom-Hotel. Was ich gar nicht mitbekommen habe, obwohl ich die ganze Zeit da unterwegs war, waren die ganze Influencer-Scheiße. Also von wegen, hat da Monte nicht Stress gemacht und sich mit irgendjemandem geprügelt oder kriege ich das durcheinander?
Nee, du bringst es gerade durcheinander.
Also, wer hat sich geprügelt?
Oh Gott, Tanzverbot war das.
Tanzverbot,
Tanzverbot, okay. Und irgendein anderer Typ. Aber Monte war wieder Papst auf der Gamescom. Also er ging ja irgendwie so durch die Hallen und da war eine Riesentraube um ihn herum und ich weiß nicht, wie viel, 100.000 Zuschauer auf Twitch hatte er zeitgleich.
Oh, IRL.
Also ganz am Ernst, er stand dann, du weißt doch, wo die Treppe mit den Rolltreppen ist und so weiter, ganz am Ende des, ganz am Ende, bevor du dann in die
Welt kommst. Ja, genau,
bevor du. Ja, der stand da oben, erhob seine Hände und hat dann ein Herz geformt. Und ey, ganz am Ernst, das ist so die moderne Form des falschen Papsts.
Ja, ey, tja, ne, wer es machen kann. Solche Verhältnisse kannte ich nur noch von Fernsehzeiten vorher.
Ich habe sowas auch nie gesehen. Das ist einfach ein Phänomen an sich und wie viele Leute da hinterhergerannt sind und ihn unbedingt sehen wollten, nicht schlecht.
Ja, ich meine, die Leute haben sich ja bestimmt gefreut, die da mit dabei gewesen sind, solange die nicht marodiert haben, wäre wahrscheinlich das Wichtige, geh mal vorbei, ich mich Monte sehen.
Nee, das haben nicht gemacht. So wie ich gehört habe, waren es eher seine Bodyguards, die dann eher kleinere Menschen dann zur Seite gedrängt haben, die dann fast zertrampelt wurden von der Menge.
Ja.
Also das war schon, aber ey, komm.
Letzten Endes, abgesehen von solchen Sachen, ich werde die Leute, die Monte endlich sehen konnten, haben sich hier sehr gefreut. Gibt es eigentlich noch Monte von Zott?
Aber eins machen wir immer zusammen. Monte genießen.
Oder gibt es das nicht mehr?
Bestimmt heißt es.
Weil Werbewirkung könnt ihr, also besseren Werbepartner kriegst du ja wahrscheinlich nicht.
Eigentlich nicht, ne? Vielleicht heißt es noch von Zott, weil Monte die verklagt hat.
Monte hat das Copyright rückwirkend sich geholt. Und Tanzverbot ist auch ein YouTuber, ne? Also irgendwie, ich habe den Namen auch ab und zu mal gehört, aber ist jetzt nicht in meinem TikTok-Algorithmus. Muss, wie wir herausgefunden haben.
Also das ist ein ganz eigenes Thema und eigener Podcast, wenn wir über deinen TikTok-Algorithmus reden.
Also. Ich habe ja jetzt TikTok, also nicht, um selber zu machen, vielleicht noch nicht. Ich weiß noch nicht, aber mir wurde nahegelegt, mach mal TikTok, dann kann ich dir Sachen schicken. Da habe ich einen TikTok-Account gemacht. Und ich habe nur irgendwelche Frauen, die zu rhythmischen Musikstücken sich dann Kleidungsstücke mehr oder minderer Größe sich dann auf den Körper zaubern und essen.
Oder wegzaubern.
Ja, meistens ist, die haben vorher mehr an oder irgend so einen Mantel und dann kommt irgendwie so zack, 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 Schussgeräusch und dann ist für 3 Sekunden einmal ein Bikini oder so zu sehen.
Ja, der Algorithmus weiß, was man möchte.
Je nachdem, wie lange man verweilt, ist das, ne?
Ja.
Ich sollte mir die nicht alle zu Ende angucken, ne?
Du sollst sie nicht zu Ende anschauen.
Ja, ansonsten aber Leute, die leckeres Essen kochen.
Oh, das ist super.
Aber dieses typische, auch so super schnell gecuttet, damit du immer nur diese kleinen Schnittbilder im wahrsten Sinne des Wortes hast. Zack, 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 zack. Und dann reinbeißen in den Haufen Bacon.
Ja, du hast nur das Beste von allem. Das ist einfach nur, du kriegst ein Filetstück nach dem nächsten, kriegst noch ein bisschen Soße dazu, damit es halt nicht trocken wird. Und es ist einfach perfekt geschnitten in sehr kurzer Zeit.
Ach so, ich dachte, du meinst meinen TikTok-Algorithmus. Essen und Täters.
Essen und Täters, das wird die nächste Podcast-Folge.
Ist wahrscheinlich, das ist der neue Spotify-Cast, Essen und Täters. Mit Böhmermann und Olli Pocher. Powered by Tetra Pak. Je nachdem, was wir heute machen wollen. Ja, wir starten die neue Plauschangriff-Staffel. Wir sind nochmal hin und her gegangen, haben uns ausgetauscht, was für ein Thema wir zum Start hier angehen wollen. Und wir haben noch ein paar andere in Aussicht. Wir wollten ja auch mal dann über so 2000er, nicht Kinderfernsehen, Jugendfernsehen so ein bisschen sprechen. Wir hatten ja auch das 90er-Fernsehen jetzt im letzten Jahr fertig gemacht. Das haben wir noch in Aussicht. Behaltet es im Hinterkopf, pitcht uns gerne Sachen über Twitter und anderswo über Social Media, da können wir gerne weitermachen. Aber Wir möchten mal ein Unrecht hier endlich zurecht machen, denn so schön die Spielejahr-Sendungen sind, die wir hier haben, die hast du ja auch teilweise mitverantwortet, hast mitgesessen und mitgemacht. Wir sind gerade dabei, wo wir es aufnehmen, bereiten wir das Spielejahr 2003 vor, sozusagen, bei dem wir dann allumfassend, so gut es geht, on air stundenlang uns die Köpfe zerbrechen, ist das Spiel eine 8,1 oder eine 8,4. Aber was mit den guten Spielejahren? Alles vor dem Jahr 2000.
Ja, also es fehlten ja einige Spiele, die da in dem Spielejahr erschienen, also in dem Spielejahr behandelt wurden, weil die in Japan eventuell schon vorher erschienen sind.
Das ist so eine Krux dann da hier. Also was wir heute machen werden, das habt ihr wahrscheinlich am Podcast-Titel schon gesehen, wir werden einmal chronologisch zurückgehen. Ich weiß nicht, wie weit wir zurückgehen werden insgesamt oder ob das in der gleichen Besetzung ist, aber ich fand das vorhin mal ganz nett, vor allem, weil ich mich auch in der Richtung sowieso für den Future Club und Retro Club auch, aber Future Club sind ja eigentlich, das Spiele ja Punkt, nur älter.
Ne? Ja.
Umgesetzt, nur ein bisschen anders.
Extra Meile.
Genau, mit dem Jahr 1999, am Ende, weil es so ein ziemlicher Grenzpunkt gewesen ist, nicht nur zum Jahrtausendwechsel, weil da so viel Neues an Systemen, an neuen Konsolen, an neuen Geräten, an Serien, die angefangen haben. So, da war wirklich irgendwie so eine Grenze, wo viel, viel gewechselt ist. Und wenn wir mal einen Blick ein bisschen zurückwerfen, man sieht, dass da einfach ganz, ganz viel dabei ist für uns beide in unterschiedlicher Art. Ne? Weil vor allem, wir haben ja über unseren dezenten Altersunterschied gesprochen. Mhm. Ich war im Jahr 1999, wie alt war ich? 21.
Ich war 10.
Siehst du, da haben wir ein bisschen unterschiedlich was gespielt. Ne? Mhm. Und was wir heute machen werden, wir werden ein bisschen durch die Sachen durchgehen. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, was du angesprochen hast. Denn dieses Runterdampfen auf, wie viel haben wir, 25 oder 30 Spiele, die wir in so eine Sendung reinkriegen?
25 waren
es. Genau, damit wir eine Bewertung machen können, damit adäquat drüber gesprochen werden kann, damit die Community voten kann, ist das sehr, sehr runtergedampft. Aber es bedeutet da auch ein paar bestimmte Entscheidungen zu treffen. Du hast die japanischen Spiele angesprochen. Wenn man ganz konkret sein möchte, muss man sagen, okay, wann ist ein Spiel wirklich rausgekommen? Du hast ja oft so gestaffelte Releases gehabt. Irgendein Game kam viele Jahre vorher in Japan raus und dann erst in Jahr XX in Europa und dann nochmal später in den USA oder andersherum. Und zählst du dann den Japan-Release? Bist du da ganz, ganz strikt? Oder sagst du, ich warte auf das Europäische, weil so wurde mir zum Beispiel Paper Mario verhagelt, weil es ja in Japan schon vorher rausgekommen ist.
Oder für mich Pokémon Silber und Gold.
Ja, hatten wir nochmal Pokémon drin in den Fernsehsendungen?
Wir hatten danach also nie wieder Pokémon gehabt. Weil das Pokémon Rot-Blau im Westen 1999 erschienen ist und Pokémon Gold-Silber in Japan 99 erschienen ist und bei uns im Westen, glaube ich, erst 2001. Mhm. Und die darauffolgenden Pokémon-Spiele haben wir dann halt gar nicht mehr jetzt behandelt. Und ich glaube, die werden jetzt auch nicht mehr vorkommen, weil wenn man jetzt ganz, ganz, ganz Böses sagen kann, ist es ja, die wiederholen sich ja an sich immer wieder. Es gibt kein Pokémon-Spiel, das dann so revolutionär ist, dass man sagen kann, ey, das muss jetzt in die Sendung reingepackt werden. Ich kann mir vorstellen, wenn wir in 20 Jahren nochmal das Spielejahr 2022 machen, dass man vielleicht dann noch sagt, okay, Pokémon-Legenden Arceus hat schon was aufgebrochen und geändert, aber ansonsten schwierig.
Das ist eine Argumentation, die man natürlich beim Runterdampfen solcher Spiele für unsere Übersichtssendungen dann hat, wo ich nicht so der große Fan bin, aber da habe ich auch schon meine Meinung schon dazu gesagt, weil ich finde, du kannst nicht sagen, ich hatte in der Sendung davor, jetzt mal hypothetisch gesprochen, ich habe in der Sendung davor Pokémon-Spiel gehabt und in der nächsten kommt nochmal Pokémon. Aber das wiederholt sich ja zu sehr, das kann ich ja nicht nochmal machen, obwohl dann trotzdem Gold und Silber vielleicht die besten Spiele des Jahres gewesen sind.
Oder Rubin und Saphir.
Ja. Rubin und Saphir müssen ja auch eigentlich, die sind
gut.
Ja, aber müssten die nicht in 2003 sein? 2004, glaube ich.
2002 sind die, glaube ich.
2002. Hatten wir sie 2002 drin?
Nee. Vor allem war es auch der allererste Game Boy Advance-Titel.
Ja, genau. Ne? Und bei denen würde ich zum Beispiel sagen, da würde ich potenziell ich selber nicht auf den Japan-Release gehen, weil diese Spiele sind nur für einen bedingten Teil der Leute, die das importiert haben, spielbar wegen der Sprachbarriere. Da muss man bei sprachlastigen Games meines Erachtens auf den US- oder Europa-Release gehen, wo dann eine größere Öffentlichkeit, hier vor allem die Lokalisation spielt da ja teilweise auch mit rein. Animal Crossing, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, Nobutsu no Mori oder so im Original, war ein N64-Spiel, wurde auf dem GameCube in Japan nochmal neu released, aber als Animal Crossing hat man nicht nur einfach englische und deutsche Texte drauf getan, sondern an den Grafiken verändert, inhaltlich dran gestrickt und das sind quasi neue Releases. Mhm. Ja. Und deshalb ist es ein bisschen so eine schwierige Frage, dass wir werden heute zum Beispiel bei 99, auch wenn in Japan 96 rausgekommen sind, die Gameboy-Pokémons mit Grün und Rot. Werden wir natürlich über Blau und Rot dann hier sprechen, über die Edition. Aber auch, wir haben hier uns referenzweise bei der Übersicht bei Wikipedia mal ein bisschen dran gehangelt. Das ist so meine erste Anlaufstelle, um mal zum Beispiel die Recherche für den Future Club Lineup anzufangen. Ich gucke erstmal, weil da aufgelistet ist, ey, was waren die Releases im Jahr? Ist da was Interessantes, wo ich was für die Sendung rausnehmen kann? Kann ich mir da was raussuchen? Und wir werden jetzt nicht jedes Spiel 15 Stunden bequatschen, sondern zu jedem haben wir hier und da ein bisschen was zu sagen, zu manchen nicht, werden wir die überspringen und mit unterschiedlichen Perspektiven. Womit ich anfangen möchte, bevor wir an die Spiele dann selber gehen, es gibt einiges an Ereignissen, die man beleuchten müsste. Und hier auf Wikipedia ist es auch schön in verschiedene Kategorien gepackt. Ich habe hier zum Beispiel Firmenkäufe, die mit dabei sind, Firmenübernahmen. Wir haben Events, die mit Videospielen zu tun haben. Wir haben Lawsuits. Ja, Klagen, die gemacht wurden in Sachen Videospiele, die wollen wir auch nochmal ein bisschen durchgehen und werden uns dann in Ruhe den Games widmen. Wenn ich hier auf Events so schaue, mit am interessantesten, hardware-technisch muss man sagen, im Mai 99 hat Nintendo wohl mit der Arbeit am GameCube angefangen, intern. Damals noch unter dem Codenamen Project Dolphin, kennt man ja heutzutage maximal durch den Emulator, der ja auch dann Dolphin heißt deswegen. Aber, ja, gibt es eigentlich...
Oder? Wie bitte? Der Chip hieß, glaube ich, Dolphin und ich glaube, auf dem Chip ist sogar noch ein kleiner Delfin zu sehen.
Das kann gut sein auf der Platine. Also ich weiß auch nicht mehr, was genau die Technik da drin war. Hatte da Nintendo schon mit AMD zusammengearbeitet? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, die haben ja auch schon länger dann verschiedene Kooperationen gehabt. Und der GameCube war ja auch dann am Ende ein ziemlich gutes Stück Hardware in einem ziemlich ungewöhnlichen Gehäuse. Mhm. Und 99 klingt für mich dann vergleichsweise früh. Aber ja, es ergibt ja Sinn. Es kam ja auch schon 2.1 raus, der GameCube.
Ja. No?
Ja. Da haben sie recht schnell entwickelt, muss man sagen.
Ich muss auch sagen, das geht richtig fix. Also es ging richtig fix bei dem, wenn man so bedenkt, wie lange sie am N64 saßen.
Ja, absolut.
Das hat viel länger gedauert, aber gut, das war ja der Sprung von 2D-Sprite-Grafik, Pixel-Optik zu 3D und das war, glaube ich, ein Riesensprung, weil man noch überlegen musste, wie muss so ein Controller aussehen, wie macht man die Kamera und so weiter. Ich glaube, da kommen halt einfach sehr viele Faktoren dazu, die dann zwischen den Konsolengenerationen, zwischen N64 und GameCube dann halt anders aussehen.
Ja, und Nintendo, vielleicht haben sie auch so lange gewartet, das ist jetzt rein spekulativ natürlich, das ist, denke ich mal, irgendwo ganz ausführlich dokumentiert in der History vom N64, vom Nintendo GameCube, aber das Eingeständnis, dass das mit Modulen eine Kackidee war, letzten Endes.
Ja.
Ne? Obwohl das, naja, wenn Nintendo mit dem N64 den gleichen Erfolg wie vorher gehabt hätte, dann hätten sie es ja durchpushen können. Ja? Mhm. Teure Module den Spieleentwicklern verkaufen, die dann auch schlechter kopierbar sind und eine große Marge für Nintendo ergeben, auch wenn die dann schweineteuer am Ende sind. Letzten Endes konnten sie gegen die CDs nicht anstinken. Dann musste Nintendo trotzdem ihr eigenes Süppchen kochen mit den Mini-DVDs.
Das heißt, bei der Switch 2 werden wir wieder Mini-DVDs bekommen?
UMDs.
UMDs waren aber geil.
Die waren ziemlich geil, ne? Ja. Auch wenn es eigentlich auch nur kleine Discs waren, also noch kleiner als die GameCube-Dinger. Die sind ja die typischen 8 cm Mini-CDs, also 8 cm Durchmesser, wie du sie ja auch bei alten Computerlaufwerken oder CD-Spielern, da hast du ja auch die innere Aussparung, wo du diese kleinen Mini-CDs reinpacken kannst. Mhm. Ich hatte auch einen Mini-CD-Walkman, so einen Player. Unterwegs.
Oh, wirklich?
Ja, okay. Also als ich dann geswitcht bin, irgendwann dann natürlich vor MP3-Player-Zeiten, aber ich glaube, den habe ich vielleicht sogar irgendwo noch, so einen kleinen blauen, wo man CD-RWs, brennbare Mini-CD-RWs dann und da hat natürlich nicht eine volle CD draufgepasst, aber es müsste sogar eine MP3-Abspielfunktion gehabt haben. Also zumindest dann, als man noch ganz klobige Geräte mitgenommen hat. Irgendwann war ich dann beim iPod Shuffle.
Ach, das waren coole Zeiten.
Nein, ja, aber du hast gesagt, Nintendo musste sich einiges überlegen. Controller bin ich im Nachhinein auch nicht der allergrößte Fan vom GameCube-Controller, muss ich sagen. Diese komischen Nierenformen. Was cool war, waren die Trigger, fand ich. Ne? Also zum Gas geben. Also mir gefühlen sie um einiges besser als jetzt so die Dreamcast-Trigger, die ja auch schon den Trend angefangen haben.
Ja.
Aber diese komischen Nierenformen mit den Buttons und
die wie die Tasten einfach angelegt sind, war auch total merkwürdig. Du hast in der Mitte halt die A-Taste, dann hast du unten links dann B, dann hast du die Nierentasten, wie du schon erwähnt hast, und dann fehlt einfach noch eine Schultertaste. Also alle anderen Plattformen haben irgendwie L1 und L2, R1 und R2 und bei denen fehlt dann einfach eine, du hast einfach nur Z.
Ja, und was ja eigentlich der Trigger war, der hinten in dem Pistolengriff beim N64-Controller war, damit du quasi so damit schießen kannst, aber hier du hast ja nicht mehr das Replizieren des Schießens, sondern du hast es einfach als ein Button, der oben drauf geklatscht ist.
Mhm.
Also ein bisschen letzten Endes weird. Ich finde, Nintendo hat auch controllermäßig ein bisschen abgebaut, leider. Also von den ganz simplen Super Nintendo und NES-Zeiten. N64 war an sich auch cool, wenn man die linke Seite ignoriert hat. Hat eh niemand benutzt am Ende. Aber GameCube nicht so mega doll. Nintendo Wii interessant für das Steuerungsprinzip, aber ich spiele jetzt nicht auch unbedingt mit den Joy-Cons auf die Seite gelegt so ganz gerne oder mit den getrennten Analog-Sticks. Und über die Joy-Cons selber muss man nicht viel reden, finde ich.
Ja, das stimmt. Also, ja, aber dafür Pro-Controller, muss ich sagen, einer meiner Lieblings-Controller von den neuen.
I hate it. Nein, also nicht sehr überspitzt ausgedrückt. Der Pro-Controller ist schon gut, solange man nicht das Steuerkreuz benutzen möchte. Weil Steuerkreuz finde ich schrecklich auf dem Pro-Controller.
Habe ich bisher noch nicht benutzt.
Ja, es war ich glaube, die Initialzündung war, wo ich mit Fabian hier Celeste gespielt habe und du einfach präzises Movement. Solche Dinge kann man nicht mit einer Analogstick spielen, ist ja Quatsch.
Ja,
aber ich habe einfach viel besser bin ich mit dem PS4-Pad und Bluetooth-Adapter gefahren.
Ja, das gleiche gilt für mich auch mit Tetris 99. Das kannst du einfach nicht mit einem Pro-Controller spielen.
Ja,
ne? Ist halt so schwammig, und gerade mit dem Steuerkreuz, deswegen ist es dann eher mit den Joy-Cons einfacher, wo dann...
Wie kann Nintendo kein gutes Steuerkreuz haben?
Die
haben das Ding erfunden!
Ja.
Ein weiteres Ereignis in dem Jahr, über GameCube werden wir irgendwann mal noch in Ruhe sprechen, aber was hier in meinem Auge springt, 1999 wurde Team Fortress 2 angekündigt, aber wurde bis zum Jahr 2007 dann delayed.
Es ist schon wirklich krass, wie lange es delayed wurde vergleichsweise, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich habe irgendwann 2003, da wurde, glaube ich, Half-Life 2 gerade verschoben.
Ja, genau, nach dem Leak.
Nachdem die gehackt wurden.
Genau, 2.2, 2.3 und 2.4 ist es ja rausgekommen.
Genau, 2.4 ist es erschienen und ich kann mich noch daran erinnern, da hatte GameStar irgendwie so eine extra Kolumne rausgehauen und da haben sie gesagt, ja, und das hier sind die besten Mods für Half-Life gewesen. Und das ist alles aus Half-Life entstanden, ne? Counter-Strike, Team Fortress und Team Fortress 2 ist natürlich auch noch in Entwicklung, schon seit Jahren in der Entwicklungshölle. Und da haben sie auch einen Trailer gezeigt und das sah ja ganz anders aus.
Das war realistisch, ne?
Ja. Also einfach alles Camouflage gekleidete Soldaten, die sich dann gegenseitig abgeknallt haben. Verschiedene Klassen, die es dann jetzt auch bei Team Fortress dann am Ende gab. Aber es sah halt nicht ansatzweise so charmant und hat so viel Wiedererkennungswert gehabt wie jetzt Team Fortress 2, wie wir es kennen.
Ja, absolut. Ne? Also die haben zwar lange Zeit dran gebraucht und eigentlich heutzutage ist es ja so ein Mainstay. Das gab es ja schon ewig und ist ja immer noch recht beliebt. Ne? Wir haben es, also das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, bei unserer LAN, die wir hier hatten vor einiger Zeit.
Auch schon drei Jahre.
Ja. Genau, bei mir im Internetcafé haben sie es eine Zeit lang gezockt. Das war ja auch ungefähr die Ära, wo ich dann da gewesen bin. Aber da CS war beliebter bei den älteren Kids dann.
Ja.
Als jetzt klassisch Team Fortress 2. Wobei, das hat eben seinen ganz eigenen Charme und hat sich deswegen bis heute gehalten. Aber ich finde es immer so spaßig. Ja, wurde 99 angekündigt, kam 2007 raus. ICO war so ein Fall. Ich glaube, das war auch irgendwie Mitte der 90er, dann für die PS1 in Arbeit, kam dann 2001, meine ich, raus. Und auch ein Paradebeispiel, Prey.
Wollte ich gerade sagen, Prey, was noch damals bei Human Head lag.
Genau, ich glaube auch 97 angefangen die Arbeit und kam dann 2006 raus, weil das war mein erster Arbeitstag bei Game One, wo ich Simon über die Schulter geschaut habe, wie er Prey eingespielt hat.
Ich weiß noch, es kam irgendwie ein Jahr vor Bioshock raus und es gab es dann, wenn man Bioshock preordert hat beim Mediamarkt, hat man dann Prey umsonst dazu bekommen.
Mhm. So ist es gewesen. Wir gehen mal rüber zu ein paar Business-Sachen. Also was mit Videospielfirmen gewesen ist, relativ weit unten, wenn du mal hinguckst. Und ich meine so, man sieht ja immer, was für Akquisitionen, was es für verschiedene Rebrandings oder sowas gibt. Interessant für mich fand ich zum Beispiel Midway Games. Die haben aufgehört, das Branding des Atari Games zu benutzen. Midway hatte als Firma die Marke Atari Games eingekauft. Irgendwann mal. Atari Games war eine der beiden Firmen, habe ich übrigens in einem wunderschönen Buch gelesen, das ABC der Videospiele Level 1.
Oh. Gibt es davon schon eine Fortsetzung?
Habe ich gehört, ja. Ah, nice. War sogar zuletzt, ich hab auf Stern.de drauf geguckt, war da eine Rezension dafür, Sachbuch-Bestseller.
Ne? Nice.
Ja, wer das geschrieben hat, hat bestimmt sehr viel Ahnung. Zumindest, das war sozusagen die eigenständige Arcade-Sparte von Atari, die sich vor langer Zeit abgespalten hatte und Atari wurde irgendwann mal zerschlagen, weil die einfach am Videospiel-Crash gescheitert sind und da gab es die Heimcomputermarke, da gab es die Arcade-Sparte und so weiter und so fort. Irgendwann waren man die Rechte bei Midway Games und die haben eine Zeit lang noch Atari Games sozusagen bei ihren Spielen benutzt, aber haben sie dann aufgehört, 99, hat sich dann nicht mehr so gelohnt. Ich meine, so letzter Ausläufer, da gab es dieses Wayne Gretzky-Hockey, kann es sein?
Oh Gott, das kam ja auch für den N64, glaube ich.
Ja, ich weiß aber gar nicht mehr, was alles unter Atari Games noch kam oder was dann schon Midway war oder Primal Rage, müsste auch ungefähr die Ära sein.
Ach du Kacke.
Aber auch kein gutes Spiel
letzten Endes. Aber Atari ist auch so, kommt und geht wieder, ne? Also kriegt man irgendwie nicht komplett tot?
Ja, Atari gehört mittlerweile, das steht übrigens da auch da oben drauf, Infogramm Entertainment, was früher Infogramm war, die Franzosen, die heißen glaube ich jetzt Atari SE oder so, SA, ich klicke mal kurz drauf.
Aber wurde Infogramm nicht von Ubisoft aufgekauft? Das war doch das mit einem Armadillo, oder?
Ja, und ich habe jetzt keine Internetverbindung, deshalb kann ich hier nochmal nachgucken, deshalb hoffe ich mal, dass ich es aus dem Kopf hier nochmal dann rausholen kann. Ja, genau das mit dem Armadillo. Ich weiß nicht, ob Ubisoft die aufgekauft haben. Ich glaube, die sind immer noch eigenständig, weil die waren ja selber so eine Firmenkrake, ne? Mhm. Wo die viele eigene, kleinere Firmen sich geholt haben. Irgendwann mal aber auch das Atari-Branding, was aber, glaube ich, nicht das Atari-Games-Branding war, sondern die andere Atari-Sparte. Und die hatten sich dann selbst gleich in Atari umbenannt, weil das mehr zog als Infogramm dann weltweit. Ich meine da auch, das war das Alone in the Dark Xbox 360-Spiel, PS3-Spiel, wenn du dich erinnern kannst.
Ja,
das,
ja.
Das müsste auch noch unter dem Infogramm Atari-Namen dann erschienen sein.
Da gab es ja auch eine Wii-Version, die ja ganz anders war.
Ja, mit Schüttelsteuerung. Ich kann mich da am ehesten nennen. Ich habe die Dinger alle noch natürlich, aber auch den Game One-Beitrag, den hat Budi damals, glaube ich, mit Trant gemacht. Da gab es hier von wegen, wir versuchen eckige Klötze in runde Löcher zu stecken oder sowas. Was die. Oh ja, und das Menü, wo du immer in deinen Mantel runtergucken musstest. Ja,
wo du mal runtergucken musstest. Eieiei.
Eieiei. Warte mal jetzt, wenn ich hier wieder Internet habe, dann kann ich nochmal.
Branding für Atari 2003 bis 2006.
Und Infogrames. Gibt's hier immer noch? Atari SA, Entschuldigung, statt Atari sonst wie. Bis 2003.
2008, 2009, Selling to Namco Bandai.
Ja,
da war noch Namco Bandai und dann ist es wieder Bandai Namco. Ey, ganz im Ernst, ich komme da total durcheinander mit dem Namen jedes Mal.
Ich werde da auch nicht wirklich drauf schlau. Ist es Tecmo Koei oder Koei Tecmo? Ah ja, da, Infogramm oder Atari SA, Bankruptcy 2013, 2014, Sachen verkauft, Turnaround Strategy, ich habe keine Ahnung zu was, ja, wie, wo, was.
2014 gehört. Bis Present, okay, irgendwas ist da noch.
Bis Present. Infogramm hatten sich damals anscheinend auch Accolade geholt und Accolade kenne ich noch als Publisher, die haben sowas wie Test Drive gehabt, meine ich. No? Also okay, wir waren so zu Computerzeiten noch einigermaßen groß. Oh, und Bubsy war Accolade.
Bubsy
war Accolade. Ah ja, ich habe hier nochmal hier Star Control. Oh, das war eine sehr gute Space-Strategie-Serie, gehörte auch zu Accolade. Oder Hardball, die Baseball-Spiele.
Okay.
Haben sie hier, Take-Two hat Talentsoft gekauft. Was war Talentsoft? Ein American Videogame Publisher based in Baltimore. Die haben Battleground 1 bis 5 gemacht.
Battleground,
Ardennes, Gettysburg, Shiloh, Waterloo, Antietam, Age of Sail, East Front. Oh, nee, Entschuldigung. Die haben bis Battlefront 9 gemacht,
sehe ich ja gerade über
die Jahre. Battle of Britain, East Front 2. Oh, Jagged Alliance 2.
Oh, Jagged Alliance, ja, okay. Hidden and Dangerous.
Die sind Hidden and Dangerous, okay.
Alter, Hidden and Dangerous 2. Ganz im Ernst, da braucht man zwei Tastaturen, um das zu spielen.
Ja, wobei, ich könnte mir vorstellen, dass damit Ports gemeint sind. Weil ich weiß, Hidden and Dangerous war ja eher, das war doch dieses LucasArts-Ding, ne? Oder?
Nee. Hidden and Dangerous war dieses Zweite Weltkriegsspiel.
Ich denke an Armed and Dangerous. Das war das okay. LucasArts. Hidden and Dangerous. Published by Take-Two and Talentsoft for Windows und blablabla. Oh, gab's für PlayStation auch. Ja, anscheinend ein Strategiehersteller. Mhm. Den hat sich Take-Two geholt und ZeniMax Media acquires Bethesda.
Ach, da hat es angefangen.
Da hat es angefangen, ZeniMax Media. Und die haben schön Bethesda sich geholt, dann kam ja auch noch, id Software kam doch auch irgendwann dazu, ne?
Genau, aber das kam erst ein bisschen später und 20 Jahre später werden sie dann von Microsoft.
Ja, ne, wird alles schön konsolidiert. Und hier haben wir nochmal stehen, Codemasters wurden ja auch mittlerweile von EA aufgekauft, die haben sich damals Sensible Software gekauft.
Das sagt mir gerade.
Sagt dir Sensible was? Mm-mm. Da warst du wahrscheinlich wirklich zu jung. Sensible Software haben Sensible Soccer zum Beispiel auf dem Amiga oder vielen anderen Sachen gemacht. Diesen kleinen Pixel-Futzel-Figuren. Da war immer so, dass die kleinsten Figuren, aber der größte Spielspaß, ne, wo du dann sehr viel Spielfeld zeigen konntest. Die waren ganz cool auf dem Amiga, die Sensible-Sachen. Allerdings, so viel mehr als das. Ich weiß gar nicht, ob die dann ganz andere große Brands haben. Bei Codemasters waren sie wahrscheinlich ganz gut aufgehoben.
Ja, sehr viele Sportspiele, wie ich hier sehe. Also die haben ja Sensible Golf, Sensible Soccer, Sensible Train Spotting. Kein Scheiß, das
Sensible Train Spotting. Ja, das andere große Bekannte von denen ist Cannon Fodder, was sie gemacht haben. Das sind ja auch diese kleinen Minifigürchen, das Strategiespiel, Echtzeitstrategie mit den kleinen Einheiten. Hast du potenziell auch mal gesehen. Okay. Oder sowas wie, Megalomania kenne ich zum Beispiel auch noch. Das war ein sehr God-Game, so Aufbau, God-Game-Strategie.
Oh, Ken Fodder sieht es auch ein bisschen aus wie Army Man aus, aber halt ein bisschen cartoony und nicht.
Aber in gut.
Ja.
Lawsuits, lass uns mal vor Gericht gehen. Und da sind zwei Lawsuits aufgeführt und ich musste bei dem einen erstmal gucken, der andere war mir nämlich noch einigermaßen Begriff. Hier steht Lawsuits Nintendo versus Bung Enterprises Limited.
What's that?
Also Bang Enterprises ist eine chinesische Firma, die Kopierstationen hergestellt hat. Ja, die haben dann Aufsteckgeräte gemacht, die du auf Super Nintendo, auf andere Sachen packen kannst. Modul dazwischen, dann konntest du sie auf Diskette auslesen. Also diese Copy Station, Doktor 64, wie sie auch immer heißen. Ich guck mal hier auf der Seite, das ist hier so ein bisschen aufgelistet. Und ja, dadurch, dass sie Hongkong-basiert gewesen sind, hat Nintendo rechtemäßig immer so ein bisschen Schwierigkeit gehabt, denen wirklich so Steine in den Weg zu legen und haben immer versucht, dann immer durch verschiedene Lawsuits dann, ja, nach Möglichkeit die Geräte dann nicht außer Hongkongs dann sich weit verbreiten zu lassen. Was unter anderem dazu geführt hat, wie ich das hier gelesen habe, dass nachdem die Firma selber verklagt wurde, haben die da einfach Bung Enterprises da zugemacht und zwei Wochen später kam eine andere Firma und hat die Geräte unter anderem Namen verkauft.
Ja, gut.
Zum Beispiel. Ja, ey, das ist was, was natürlich sich selbst irgendwann erledigt hat, sobald du dann CDs oder Discs hattest. Ja, wenn CD-Brenner sich verteilt haben, dann hast du nicht mehr den Bedarf für solche spezialisierten Geräte. Und ich habe sowas auch persönlich nie besessen zu der damaligen Zeit. Das war auch so ein reiche Kinderspielzeug. Na, du musst mehr als genug Geld haben oder deine Eltern müssen irgendwas kompensieren müssen, dass sie dir mehrere hundert D-Mark Hardware kaufen, damit du deine Spiele auf Disketten kopieren kannst.
Ja, ja, das ist doch so ein Luxusding. Aber interessant, es ist das typische Phänomen von, man schlägt einen Kopf ab und es wachsen zwei nach.
Ja, ganz genau. Wir müssen mal bei Zeiten reden, das war auch in der ganzen Buchrecherche nochmal, bin ich mal durch so verschiedene Hongkong-Systeme durchgegangen. Jackie Chan hat ja seinen eigenen Computer gehabt.
Ja. Ah, ich kann mich daran erinnern, aber es war auch ein Lerncomputer.
Genau, na, es müsste so ein rebranded, kann ein MSX-Computer oder so gewesen sein, gab es ja viele verschiedene in Asien und oder es könnte einer dieser Famiclone gewesen sein. Also du hattest ja auch diese NES-Collections ja. Oder sowas, die dann, ich muss nochmal gucken, was genau war, aber ich habe da auch etliche Packungen gesehen, wo Jackie Chan dann auch das als Lerngerät verkauft hat, aber da waren entsprechend natürlich auch Spiele dabei und Slots, entweder MSX oder ein Famiclone, eins von den beiden.
想当年，我是用船头来打天下。如今这电脑时代，我儿子要用小霸王来打天下。 同样，天下父母心。望子成龙，小霸王，小霸王学习机。
Und der andere große Lawsuit. So, sagt dir der Name Bleem irgendwas?
Erstmal nicht, aber als ich dann jetzt auf den Link geklickt habe.
Das Logo hast du schon mal gesehen,
das
ne?
Das Logo habe ich gesehen, ich habe es sogar gehabt.
Du hast es sogar gehabt?
Ich habe es gehabt.
Ja, Bleem ist eines der frühesten Beispiele eines kommerziell vertriebenen Emulators gewesen. Sony hat natürlich sehr großen Erfolg mit der PlayStation 1 in den 90ern gehabt. Und Emulatoren für Systeme, die gerade aktuell sind, das hat damals Mitte, Ende der 90er erst angefangen mit den Emulatoren. Und ich war auch ganz überrascht zu sehen, scheiße, du kannst auf einem PC NES-Spiele spielen. Mhm. Ja, und die sind Dateien und sind keine richtigen Module, die du reinpackst. Aber natürlich mehr schlecht als recht mit den frühen Emulatoren. Irgendwann wurde das besser, wie ist es also ZSNES und Genesis und SNES 9X, keine Ahnung. Das waren so die ganz, ganz frühen. Aber, dass du eine aktuelle Konsole direkt mit einem Programm auf einem PC abbilden kannst. Und das zum Teil sogar besser, in Anführungsstrichen, als wie es auf der eigentlichen Konsole läuft. Denn was Bleem dann gemacht hat, das gab es oder zumindest als PC-Software und als Dreamcast-Emulator. Ich habe die PC-Software nie gesehen, aber die Dreamcast-Sachen. Also kann ich jetzt nicht über die Qualität vom PC-Emulator sprechen oder wie der dann da rausgekommen ist. Aber was der damals schon machen konnte, sollte eben die Auflösung höher drehen von solchen Spielen, denn PlayStation 1 Spiele waren 320x240, aber das kannst du in deinem Computer doch in 640x480 machen.
Wenn man dementsprechend so einen Rechner hat.
Oder wenn du eine richtig geile, nicht GeForce 3, nein.
T2 hatte ich, eine Riva TNT.
Eine Riva TNT 2 natürlich. Und ich hatte eine Voodoo. Ich hatte eine Voodoo 3. Das war meine erste eigens gekaufte Grafikkarte zu der Zeit. Hätte ich mal damals probieren müssen mit Bleem bei Gelegenheit, aber das hatte ich eben nicht zum Testen. Du solltest das machen können, als auch, dass die Spiele erstmal lauffähig sind, dass du Texturen filtern kannst, dass du andere Bequemlichkeiten hast und eben, dass du keine PlayStation kaufen musst.
Diese ganzen Funktionen habe ich natürlich alle nicht genutzt, weil ich davon nicht wusste. Mein Englisch war damals noch nicht stark genug, um zu verstehen, was ich da mache. Ich habe einfach nur auf viele gedrückt und open und habe dann dementsprechend die Datei reingeschoben und Ich habe eines der Spiele gespielt, zwar nicht direkt im Jahr 2000 oder ich glaube eher doch 2001, 2002 habe ich die gespielt. Es gab ein PlayStation-Spiel, das ich gespielt habe und das Spiel kam recht spät nach Deutschland und von einem Franchise, das zu dem Zeitpunkt sehr, sehr beliebt war, weil es davon irgendwie keine anderen Spiele in Deutschland gab und alle wollten es unbedingt spielen.
Oh, ist es Dragon Ball Final Bout?
Genau.
Ah, wir wissen Bescheid, ne?
Ja, oh Gott, ist das Spiel schlecht. Natürlich auch die französische Fassung, weil die Franzosen natürlich damals Dragon Ball hatten, die Deutschen natürlich nicht. Und oh mein Gott, war das ein schlechtes Dragon Ball-Spiel.
Ja, kann sein, dass der Emulator vielleicht auch alles nicht richtig abgebildet hat. Nein, das Spiel war ziemlich schlecht, muss man sagen.
Ja, das Spiel war ziemlich schlecht.
Ja, Final Bout war nicht so gut. Ich hätte viel lieber dieses Attack 22 schieß mich tot, dieses 2D-Ding. Das gab es ja auch eins auf der PlayStation.
Ja, so. Aber soll angeblich noch schlechter sein.
Wirklich?
Und, ja. Es sind zwar Sprite-Grafiken, aber so wie ich mitbekommen habe, soll es viel, viel schlechter gewesen sein und hat nur mehr Kämpfer gehabt. Für mich war es ja damals auch der Spoiler schlechthin, weil Dragon Ball GT lief damals noch nicht im Fernsehen und du hast ja auch irgendwie kaum Informationen zu Dragon Ball GT bekommen. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt kam gerade Z raus und die Dragon Ball Manga sind gerade durch gewesen mit Band 42, aber Dragon Ball GT gibt es ja nicht als Manga. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich sehe da einfach einen kleinen Son Goku.
Wer ist Pan, ne?
Ja, und na, Pan kannte man ja schon am Ende.
Kann man den Roboter auch spielen? Stimmt, ne?
Nee.
Nee, konntest du Roboter nicht spielen?
Nee, aber da kanntest du irgendwie so einen großen Affen spielen, der irgendwie Vegeta hieß oder hast du irgendwie Gegner, oder hast du Baby gehabt und ich dachte so, what the fuck, was ist das denn hier alles? Aber wir wollten es unbedingt spielen, weil es Dragon Ball war.
Ich sag dir, und den Hype, den du dir machst und dann Dragon Ball GT siehst irgendwann mal und dann sagst,
Ja.
Wobei ich habe ein bisschen Spaß mit Dragon Ball GT schon gehabt, um da mal den Schlenker zu machen, bevor wir zu Bleem wieder zurückgehen. Ich mochte diese so ein bisschen Cypher, das bisschen Cypher-mäßige, wo die auf dem Planeten rumgeflogen sind, waren ja die Folgen in sich abgeschlossen fast. Ne? Mhm. Das war so der erste Teil so der von Dragon Ball GT, wo Pan, Goku und der kleine Roboter dann im ganzen Weltraum und Trunks, ja genau, im Weltraum unterwegs gewesen. Das hat mich ein bisschen mehr an das Original Dragon Ball erinnert, was ich sehr, sehr mag, eben das Comedy-lastige.
Ja, dieses Abenteuerlastige ist ja auch der Grund gewesen, weshalb die Son Goku ja wieder klein gemacht haben, weil die meinten so, ja, wir mochten halt die alten Geschichten von dem kleinen Son Goku. Okay, Dragon Balls, macht Son Goku wieder zum kleinen Jungen. Ich dachte so,
ja, okay. Ihr habt Gohan und Goten, ihr habt kleine Son Gokus, Leute. Ihr könnt eine Serie um die drumherum basteln. Das
sind sogar die gleichen Sprecher.
Machen wir alles fertig.
Ja.
So, was Bleem speziell angeht, ich kannte es eher, weil ich davon auch viel auf den Webseiten damals und in den Zeitschriften mitbekommen habe. Und nicht in der PC-Variante, sondern ich kannte es als Bleemcast.
Der Bleemcast?
Also, was Bleem nämlich möglich gemacht hat, du solltest solche Boot-CDs haben, die du in deinen Dreamcast reinpackst. Und wenn du die startest, kannst du dann deine originale PlayStation-CD einlegen und dann solche Spiele wie Metal Gear Solid, wie Gran Turismo spielen. Und ich glaube, hier war noch ein anderes nochmal vermerkt, genau, Gran Turismo 2, Tekken 3, Metal Gear Solid, WWF Smackdown wurde dafür noch vorbereitet, ist dann letzten Endes nicht rausgekommen, es gab Tests mit Final Fantasy 9, es ist da lauffähig gewesen, der Ursprungsgedanke war eine Bootdisk, die dann allgemein funktioniert, hat dann letzten Endes, ich weiß nicht, ob es genau dann Technik war oder weil Sony dann schon mal mit Klagen dann die in Grund und Boden versucht hat zu zernichten. Es wurden Einzelgame-Discs, die du letzten Endes kaufen musstest. Du musstest also eine Disc kaufen und bei der ging es dann nur, die bootest du und dann kannst du nur Gran Turismo 2 drauf zocken. Und dann lief es auf dem Dreamcast tatsächlich. Du brauchst es keine PlayStation und konntest da eben mit höherer Auflösung fahren und so weiter und so fort. Sony hat ihn natürlich sofort verklagt und gesagt, hey, ihr macht das PlayStation-BIOS irgendwie lauffähig auf anderen Geräten. Das ist natürlich, das ist Copyright, ne? Funktioniert nicht. Ich glaube, da hat Sony verloren, diese Klage. Und dann hätten Bleem theoretisch weitermachen können. Es gab noch eine weitere Klage, weil die Screenshots benutzt haben in der Werbung und gesagt haben, guck mal, wie hässlich das auf der PlayStation aussieht und wie geil mit höherer Auflösung auf dem Dreamcast. Haben die auch nicht gewonnen, weil vergleichende Werbung ist erlaubt in den USA. Damals zumindest. Ich wollte
gerade sagen, ja.
Nichtsdestotrotz aber, da sind sehr hohe Prozesskosten mit einhergegangen und letzten Endes nach einer Handvoll Spielen, es sind keine Packs rausgekommen, außer eben nur Metal Gear Solid, Gran Turismo 2 und Tekken 3, dass du die dann einzeln kaufen kannst. Danach wurde das auch relativ schnell eingestellt und das gab es dann nicht mehr. Hier ist noch vermerkt, dass es eins der wenigen Spiele war, die einen sehr starken Copy-Schutz dann hatten, also Spiele in Anführungsstrichen, aber die Software, eine der wenigen, die nicht richtig kopiert werden konnte. Erst knapp 10 Jahre später gab es gecrackte Versionen, die du dann auf Dreamcast so spielen kannst.
Krass.
Also hat einen besseren Kopierschutz als die komplette Dreamcast-Bibliothek, die Bleemcast-Sachen.
Ja.
Very, very interesting. So, gehen wir mal wieder zurück. Dann gehen wir hoch zu Hardware. Hardware, die released wurde, weil wir sind ja natürlich im Jahr 1999 und da gab es einiges, was rausgekommen
ist. Der 9.9.1999.
Ja.
Quiet! You will listen to these facts about Germany. Our economy is the strongest in Europe.
Ja.
Fact! The glorious sons of Germany are the most handsome.
Ja.
Fact! You all drive our efficient cars. Fact!
Ja.
Germany always wins. You will play me head-to-head online through your Dreamcast, as you say. Come and have a go if you think you're hard enough.
Dreamcast, play online.
Hast du einen Dreamcast gehabt oder konntest du das damals spielen irgendwann so? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du damals 10 gewesen bist, das war ja auch sehr schnell vorbei mit dem Dreamcast.
Es war sehr, sehr schnell vorbei. Also ich habe keinen gehabt. In meinem Freundeskreis hatte ein Kumpel von mir dann halt einen Dreamcast gehabt, aber auch erst ein paar Jahre später, nachdem die Dreamcast schon tot war. Aber ich habe sehr viel Dreamcast im Kaufhaus gespielt. Kennt man ja, geht zu Karstadt nach der Schule und so weiter, hängt da ab, guckt da die neuen Konsolen. Und da
war meine gesamte Schulzeit.
Ja, das war auch bei mir halt so. Und ich habe dann halt sehr viel Crazy Taxi und Power Stone gespielt.
Mhm. Ja, aber das sind gerade auch die richtigen Partyspiele. Vor allem im Kaufhaus hat es auch Sinn ergeben, weil hast du da einen Dreamcast mit 4 Controllern aufgebaut? Ne, war immer jemand da, wo man 4er Power Stone spielen kann?
Je nachdem. Ja, immer zu zweit. Power Stone 2 konnte man zu viert spielen.
Konntest du echt nicht Power Stone 1 zu viert?
Nee, Power Stone 1 war noch zu zweit. Ah, da waren die Maps auch noch kleiner.
Gut, also dann mische ich das wahrscheinlich im Kopf dahin, weil ich kann mich an 4er Sessions auf jeden Fall erinnern mit Power Stone.
Traum.
Was auch ganz geil war. Aber das war der Vorteil an diesen Kaufhaussachen, wenn du mal tatsächlich so eine Konsole wie den Dreamcast hattest, der auch 4 Controller-Ports von Haus aus hat und es da anschließen kannst. 9.9. ist das US-Datum. Wir haben es ein bisschen später hier in Europa bekommen. War zwar auch immer noch 99. Ich war damals an der Uni und ich hatte mir extra Geld angespart, damit ich mir den kaufen kann. 500 D-Mark hat er zum Launch gekostet.
Ja,
100 D-Mark die Spiele, aber nur die Sega-eigenen Spiele, weil die wie Nintendo, die haben ihre eigenen ein bisschen günstiger verkauft. Das heißt, wenn du ein Third-Party-Spiel haben wolltest, hat schon so 130 bis 150 D-Mark gekostet. Ich habe mir genug Geld eingespart, um die Konsole erstmal ein Spiel zu kaufen und dann gleich nochmal in die Läden geguckt. Ich hatte noch Geld, ein zweites Spiel mit dazu. Sonic Adventure, ja, war mein Launchspiel, das wollte ich unbedingt haben.
Klar, guter Pick.
100 D-Mark und ich glaube 130 D-Mark für Ready to Rumble Boxing.
Oh.
Es war okay, aber es war nicht 130 Mark okay.
Ja. Yeah.
Mein Problem war, ich hatte es komplett verrafft, weil ich hatte gedacht, oh, kann ich dann irgendwie hier mit dazu kaufen und alles, aber Memory Card hatte ich noch nicht.
Ja. Ne?
Und ich konnte mir erst eine Woche später dann zulegen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es dann Supply-Sachen waren oder ob ich da nicht mehr Geld genug hatte. Kann beides gewesen sein. Aber ich weiß, dass ich ein bisschen Ready-to-Rumble-Boxing gespielt habe und meinen Dreamcast nach knapp eine Woche angelassen habe, um meinen Sonic-Adventure-Save nicht zu verlieren, weil ich hatte nichts zum Abspeichern.
Oh, und dann hast du diese scheiß VMU gekauft und musstest feststellen, okay, die ist mega teuer und da muss ja sogar noch eine Batterie rein oder so.
Es ist eine Batterie, ist drin, so eine dieser Knopfzellen oder vielleicht sogar zwei, boah, ich weiß es nicht mehr. Ich habe noch ein paar VMUs daheim, ich muss die mal aufschrauben und gucken. Ja, du musst eine Schraube aufmachen.
Du hast keinen VMU Tamagotchi, benutze den nicht?
Ich habe genug Chaos aufgezogen, das sage ich dir zu der Zeit damals. Wurde natürlich auch gleich den Screen und quasi Gameboy-mäßig das machen kannst, aber es waren ja eher alles nur kleine Gimmicks, die man nicht viel benutzt hat. Das Problem war, dass diese Batterie relativ schnell leer gegangen ist.
Mhm.
Ja, du hast sie ja auch dann benutzt, wenn du sie reingepackt hast in den Controller, da war ja auch ein Schirm da drauf, wo da verschiedene Sachen angezeigt werden können. Code Veronica zum Beispiel, deine Energieleiste, dass du die da sehen kannst.
Was echt cool ist.
Ja. Problem ist, wer guckt auf seinen scheiß Controller, wenn du spielst? Ne?
Sag das mal Nintendo 12 Jahre später in der Wii U.
Ja, genau. Ne? Also Wii U ist exakt das gleiche Problem. Ich gucke da doch nicht drauf. Maximal bei Wii U war es wenigstens ganz cool. Das Ding war da Hintergrund beleuchtet, ja, und du wesentlich größer und du hast ein Touchscreen dann auch nochmal drauf. Deshalb kann ich für das Menü bei Zelda spielen oder sowas da drauf. Da ging das dann noch. Aber beim Dreamcast selber ich habe immer konkret vergessen, da drauf zu gucken. Die Batterie, egal was du gemacht hast, selbst wenn du die so drin gelassen hast, die ging recht schnell leer. Und der Dreamcast hat dich immer dran erinnert beim Einschalten. Da kam nämlich immer ein Piep. Ein lautes Piep, wenn deine Batterie leer ist. Jedes Mal, wenn du sie da drin hast. Plus noch Rumble Pack, was du natürlich extra mit dazu packen kannst.
Die hatten ja zwei Slots gehabt, das
genau,
stimmt.
Genau, zwei Slots. Ah, das hat sich ja, deswegen hat sich das ja Microsoft alles abgeschaut. Ne?
Mhm.
Also Xbox oder Microsoft selber hatten ja auch ursprünglich mal Ideen, mit Sega zu kooperieren für die Xbox oder für das, was später zu der Xbox geworden ist. Und wenn man auf den ganz alten Xbox-Controller hinschaut, da sieht man schon, dass da so ein bisschen die Dreamcast-Controller-DNA drin ist. Mit den zwei Slots, mit den Placements der Sticks und so weiter, nur wesentlich europäischer und amerikanischer von der Größe.
Alter, der Duke. Ich kann den immer noch nicht richtig halten.
Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich weiß, was haben sich dabei gedacht, dieses fette Riesenlogo da einfach mitten drauf zu tun? I don't get it.
Ne? Es ist ein tragendes Element.
Ja, genau, genau. Das ist für die Statik. Ne? Weil sonst kippst du über vor dem Controller. Dreamcast an sich aber, fantastic, also fantastische Konsole, vor allem, weil du tatsächlich das erste Mal Arcade-Games in 1:1 Qualität, wenn nicht sogar besser, daheim spielen kannst. Na, ja. Da werden wir auch ein bisschen bei den Spielen jetzt hier eingehen. Also Sonic Adventure war sowieso eins der Spiele für mich damals. Wer sich gerne meine Meinung vor x Jahren angucken möchte, schaut sich das ausgegraben aus einer ganz frühen Game-One-Sendung an. Mit dem jungen Gregor aus dem Jahr 2008 oder so. Wo ich dann fabuliere drüber, wie ich dann mit dem goldenen Sonic-Endgegner kaputt mache und die geile Heavy-Metal-Musik dann rüberdonnert.
Wenn es ein Spiel gibt, was ich gerne ausgraben würde für die Sendung hier, dann ist es Sonic Adventure, keine Frage. Sonic war damals der Konkurrent zu Mario. Und meine Mario hat jeder gezockt, Mario kannte jeder. Mario habe ich auch sehr gern gezockt und dann habe ich Sonic in die Hände bekommen. Ich fand es damals auch echt gut, aber ich muss letzten Endes zugeben, mir hat es nicht so viel Spaß wie Mario gemacht damals. Dann kam der Moment bei mir, ich war bei einem Kumpel und der hatte den Dreamcast gerade gekauft und hat mir dann Sonic Adventure gezeigt. Ich habe dann gewusst, du brauchst einen Dreamcast. Das geht jetzt nicht anders. Ich habe 600 Mark auf den Tisch gepfeffert, damit ich das am ersten Tag hier spielen kann. Und ich bin nach Hause gegangen, sofort angeschlossen und habe Sonic Adventure gezockt. Ich konnte eine Woche lang nicht abspeichern, weil ich erst nach einer Woche wieder Geld hatte für eine Speicherkarte. Also das heißt, die Konsole blieb eine Woche an. Und wenn es dann ausgegangen wäre, wäre mein ganzer Fortschritt für die Katz gewesen. Was mich an Sonic Adventure so fasziniert hat, war die Grafik. Ich baller bestimmt mit 800 km/h durch die Gegend und hinter mir kommt ein riesiger Wal und macht den Bootsteg kaputt. Du bist Snowboard gefahren, während eine Lawine auf dich zustürzt. Ich habe meinen Augen nicht getraut, weil es war unglaublich. Und dann ist es passiert. Dann hat sich Sonic verwandelt in Super Sonic. Ja? Sonic, normal, blaue Igel-Turnschuhe, jetzt war es Super Sonic, Superkämpfer, der golden strahlt, der schneller ist als das Licht, der übers Wasser laufen kann. Es war wie Jesus in Videospielform. Ich kann mich einfach nur erinnern, die Musik ballert mir ins Ohr und ich laufe zu diesem geilen Monster hin, springe nach oben und hau es kaputt. Wenn mich jemand fragt, warum zockst du Videospiele? Wenn ich in dem Moment zeigen könnte einfach, dann würde er, glaube ich, verstehen, warum ich Videospiele zocke. Weil es einfach so ein geiler Moment war.
Nichtsdestotrotz aber ist es eben auch so ein kurzes Aufflammen gewesen und das haben wir in den anderen Spielejahrsendungen ja auch zusammengefasst. Anfang 2001 hat Sega schon gesagt, ja, lohnt sich nicht mehr.
Ja, Shenmue hat aber viel zu viel Geld gekostet.
Shenmue ist ein Teil, aber Sega das Sega.
Ja. No. Bist du eigentlich ein Fan von den europäischen Verpackungen der CD oder eher von den amerikanischen? Weil ich finde, die europäischen, die haben ja noch so ein extra Case gehabt, irgendwie so blau oder was.
Also die amerikanischen waren Standard-Jewel-Cases.
Genau.
Ne, wie du sie von der PlayStation 1 auch her hattest. Hier in Europa hat man immer so ein bisschen seine Extra-Würste gemacht. Ich mag diese spezialisierten Cases, die so diese extra Dicke haben, nicht so gerne, weil die kannst du A, nicht so gut ersetzen, weil die alle proprietär, also eigenständig dann sind. Und ich weiß nicht, wenn ich bei mir im Regal gucke, ich habe noch eine Handvoll europäische Dreamcast-Spiele, wobei ich da auch schon sehr, sehr viel importiert habe. Da gab es gute Boot-Discs, die du benutzen kannst, um dann Import-Games dann drauf zu benutzen, was recht wichtig gewesen ist, einfach weil ich dann die Rollenspiele dann alle haben wollte. Diese uniformen, blauen Spielerücken mit der weißen Standardschrift oder sowas, das war mir alles meist so ein bisschen, naja, nicht so geil. Ja. Und die waren teilweise wirklich leicht kaputt zu machen.
Ich fand die immer ganz speziell. Ich dachte immer so, wow, ist doch schon cool, weil die anderen sehen Standard-Disc, die sehen halt einfach wie, könnte Musik-Disc sein.
Ja, es ist gut zum, wenn du viele hast, sie nehmen weniger Platz weg. Ne? Ja. Bei PlayStation 1 auch so ein bisschen ähnlich. Die haben, glaube ich, sich bei den Dreamcast-Packungen an das europäische PlayStation-Design angelehnt. Die hatten ja das Schwarze mit dem Weißen, mit der weißen Schrift am Rücken, aber immer alles gleichförmig.
Ja, das ging schnell kaputt.
Das ging relativ schnell kaputt. Weiß ich, wenn ich sagen würde, habe ich Lieblingsverpackungen oder so? Also die Pappgeschichten gehen mir leider alle sehr schnell kaputt. Immer selbst Sachen, die ich gut behandle, die ich selbst gekauft habe, die bei mir in 20 Jahren im Regal sind und eigentlich nichts damit gemacht wurde. Da merkst du immer schon direkt Wear and Tear. Mhm. weiß nicht, würde ich die Mega-3-Verpackungen sagen mit den Plastik-Shells oder so?
Oh, die so wie Videokassetten aussehen?
Ja, genau. Die sind eigentlich ganz schön, gerade die japanischen sind geil.
Ja, okay.
Also vor allem mit den bunten Zeichnungen und Rücken und alles.
Nicht die europäischen, wo einfach, oder westlichen, wo einfach nur eine weiße Box war oder so, weißer Hintergrund und dann irgendeine Figur drauf, war es nicht so?
Du meinst, achso, du denkst an Master System.
Ach, das war das Master System.
Ja, Mega Drive hatte auch, also Master System hatte weiß mit schwarzem Karo-Muster und dann war so ein Piktogramm drauf.
Genau.
Und also von wegen, da gibt es dieses Pro-Wrestling-Spiel, wo der eine Typ ohne Kopf seinen eigenen Kopf im Schwitzkasten hat. Ja. Oder hier Black Belt, Fist of the North Star in der Euro-Version, ist einfach nur ein Fuß, der kickt. Also sonst nichts.
Ja. Why not? Ja, braucht man nicht zu wissen.
Kein sehr großer Fan von den Sachen, obwohl sie sehr viel Nostalgie für mich haben, aber allgemein, ich meine so die Art, ne? Vor allem, weil die halten dann auch die Verpackung. Wenn ich mir nur Sachen ins Regal stellen wollen würde, sowas oder, na gut, die PC Engine Sachen hatten auch Jewel Cases, müssen wir mal gucken. Ich mag immer mehr japanische oder US-importierte Sachen, weil in Europa hat man dazu geneigt, da sahen die Rücken alle so gleichförmig aus.
Ja.
Auch bei PS2 finde ich das nicht cool zum Beispiel.
Ja, das hat sich ja dann dadurch dann noch die letzten Jahre so etabliert, dass sie alle sehr einheitlich aussahen.
Genau. Wir werden über Dreamcast gleich nochmal ein bisschen weitersprechen. Weiter rausgekommen an Hardware, der Game Boy Light ist in Japan rausgekommen.
Only.
Jetzt müsst ihr drüber nachdenken, der Game Boy Light, ich meine, im Jahr 99 gab es ja den Game Boy Color doch bestimmt schon, ne? Oder kam der danach raus?
Ich habe den Game Boy Color mit Pokémon damals bekommen.
Pokémon, Gold und Silber. Rot und Blau?
Rot und Blau.
Ach, hast du auf dem Game Boy Color gespielt?
Ja, weil ich hatte... Ich bin auch ein dummer Junge gewesen. Mhm. Also Pokémon konnte man ja natürlich auf einem normalen Gameboy spielen. Ich hatte auch einen normalen Gameboy gehabt. Aber ich meinte zu meinen Eltern, nee, Rot und Blau, das muss man auf dem Gameboy Color spielen. Oh. Weil da ist dann auch Farbe. Guck mal, hier ist es blau, hier ist es rot. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da argumentiert habe. Das war mein Argument.
Aber du hast beide bekommen?
Ich habe einen Game Boy Color bekommen und Pokémon Rot.
Okay, ja. Immerhin, ne? Game Boy Color hat ja zum Teil die Super Game Boy Farbgebung mit übernommen. Die ja diese Schwarz-Weiß-Spiele oder vier Graustufenspiele dann, du konntest ja ein bisschen mehr mit Farben anstellen, ne? Dass die zum Beispiel andere Farbpaletten für die Pixelfiguren hatten, andere für die Hintergründe, dass du da, dass es nach mehr aussah. Und die hatten ja auch dann, zumindest bei den Pokémon-Sachen, schätze ich, wenn der Game Boy Color wahrscheinlich darauf zugegriffen hat, du konntest ein bisschen mehr an unterschiedlichen Farben sehen.
Ja, also du, das war halt einfach nur so, dass du zum Start des Game Boy Colors dann einfach entweder die Pfeiltasten drückst oder A oder B und dadurch konntest du dann
die Farbpaletten durchschalten
und aussuchen, was du haben möchtest. Und der Unterschied zwischen Pokémon Blau und Rot war halt einfach, wenn du das blaue Modul hast, dann hast du das komplette Spiel in Blau und deine Spielfigur und andere wichtige Sachen waren rot. Mhm. Und hast du Pokémon Rot gehabt, war das komplette Spiel rötlich und alles Wichtige, was man zu sehen muss, ist dann ein bisschen grünlich.
Okay, ich kann mich an die Super Game Boy Rahmen erinnern, die die Dinge hatten.
Die waren cool.
Die waren ganz cool. Die hat man aber, glaube ich, wirklich nur auf dem Super Game Boy gesehen.
Genau.
Im Game Boy Color hat es wenig Sinn ergeben, da wäre es ja noch viel kleiner gewesen. Der Game Boy Light selber ist aber eine Hintergrund- oder zumindest eine beleuchtete. Backlight, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Backlight oder ein Sidelight ist. Natürlich kann es ein von den beiden sein. Und warte mal, bevor wir weitermachen. Hallo. Herr Schröckert, guten Tag.
Hallo.
Ich habe was für Sie.
Oh, ey, geil. Hammer.
Bitte.
Vielen Dank.
Ja, gern geschehen dafür. Daniel gerade frisch aus der Aufzeichnung hier raus, aber ich habe noch ein kleines Switch-Spiel hier mit gehabt für ihn. Nicht, dass ihr euch wundert.
Mein Sohn freut sich wahrscheinlich jetzt den Arsch oder wird sich den Arsch abschneiden.
Vielen Dank. Ja, viel Spaß damit.
Dankeschön.
Das sorgt auf jeden Fall für ruhige Zeit für die Eltern, wenn der Sohn immer beschäftigt ist.
Nee, der will, dass ich mitspiele.
Sehr gut. Bis
das
dann,
ist ein
gutes
Spiel.
Ne? Schöne Aufzeichnung. Danke. Jo, danke. Tschö. Ja, ich habe Daniel gesagt, komm vorbei, wenn wir hier aufzeichnen, weil ich hatte noch... Leisure Suit Larry, ja, damit er das... Er will dem Sohnemann ja auch was beibringen. Ja. Aber nein, ich komme nicht dazu, Splatoon 3 richtig zu spielen. Ich glaube, es ist besser aufgehoben, wenn dann Papa mit Kid dann spielen kann.
Gemeinsam. Ja, definitiv, ist ein super Eltern-Kind-Spiel.
Hast du ein bisschen weiter Splatoon 3 gespielt, weil wir dabei sind?
Ich habe ein bisschen weiter gespielt, aber ich bin jetzt auch nicht hängen geblieben, weil da dachte ich so, ja, es ist schon sehr, sehr schön, es ist cool, aber... reicht meiner Meinung nach nicht, um zu sagen, ey, ich spiele es jetzt komplett durch. Multiplayer ist halt, ich weiß nicht, hat mich halt nicht so sehr gefesselt.
Mhm.
Und die Neuerungen sind leider auch viel zu marginal, minimal. Deswegen mal schauen. Hoffentlich sieht Splatoon 4 auf der nächsten Konsole vielleicht besser aus und dann bauen sie mehr Sachen ein.
Es ist sogar mittlerweile das am schnellsten bestverkaufte Nintendo-Spiel ever in Japan.
Ja, so. In Japan.
Ja, weil in Japan sind sie absolut Splatoon-verrückt. Schön für die.
Definitiv. Ja.
Absolut. Ich werde es mir irgendwann ausleihen und dann den Singleplayer mal in Ruhe zu Ende spielen. Habe es leider in den letzten 2 Wochen nicht geschafft, wo es rausgekommen ist. Wenn wir beim Game Boy Light waren, ich weiß nicht, ob es eine Hintergrund- oder so eine Seitenbeleuchtung ist. Das ist ja auch so der Unterschied. Oh. Zum Beispiel spätere Sachen wie der Game Boy Advance, genau, der SP, der hatte ja auch erstmal so eine Seitenbeleuchtung, bevor das hintergrundbeleuchtete Modell rausgekommen ist. Mhm. Wo du es gemerkt hast eben, dass da an den Seiten kleine Lämpchen waren, die dann eher uneben von oben drauf geschienen haben. Oder wenn du heute die Displays hast, die einfach von hinten angeleuchtet sind, dass du im Dunkeln vernünftig spielen kannst. Ich hätte mal gerne einen haben wollen, weil es einfach eine, sah schick aus. Das hatte auch eine dezent andere Farbgebung. Das war so minzig, war immer so mein Eindruck.
Ja, ne? Habe ich auch gesehen.
Und da schmecken die Spiele viel besser, wenn du es drauf spielen kannst.
Aber ist die Größe dann so geblieben oder hatte der dann von der Form her eine andere Größe?
Also ich meine, er ist flacher. Ich weiß nicht, ob der Game Boy Light und der Game Boy Pocket eine ähnliche Größe waren. Du weißt ja, der Game Boy Pocket war auch ja der klassische Game Boy, nur aber zusammengedampft.
Und halt flacher. Besseres Display.
Ein bisschen besseres Display, ja, genau, aber nicht...
Kleinere Batterien.
Genau, und es könnte sein, dass der Light da auch mit drin gewesen ist. Wir müssen mal Fabian fragen, also Käufer Fabian.
Oh, der hat einen?
Nee, er hatte wahrscheinlich einen und hat die Erfahrung, was die Handhelds angeht, ne, weil er hat sich auch sehr ausführlich mit den Gameboys beschäftigt. Ah, okay. Ich hatte damals noch, könnt ihr noch gleich dann, wenn wir mal durch sind, erstmal auf Pokémon zu sprechen kommen, weil wir schon angedeutet haben. Ich hatte das Original Pokémon Blau mir geholt und auf dem klassisch Gameboy noch gehabt und die beiden habe ich meinem Bruder dann weitervermacht, weil der war zu der Zeit, wann war das, 99, war er 12, also hat es eher gepasst
für ihn, Alter.
Aber es war der normale, weder der Light, noch der Pocket, noch der Color und so weiter und hat es dann da drauf gespielt. Kurz nochmal zu der Hardware, wir haben auch den Release vom Neo Geo Pocket Color gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das in Europa richtig rausgekommen ist. Ist eine Handheld-Alternative von SNK gewesen. Die haben zuerst dann Schwarz-Weiß-Handheld rausgebracht und dann gemerkt, oh, wir brauchen dann doch Farbe. Und dann haben sie es farbig mit rausgebracht. Das war eigentlich ganz cool. Da werde ich bei Zeit nochmal mit Simon sprechen, weil der hat es damals original besessen, als rausgekommen ist und sehr viel da drauf gezockt. Ich habe mich auch ein bisschen mit den Spielen beschäftigt im Nachhinein. Da gibt es mittlerweile ein paar schöne Collections, die man sich auf der Switch holen kann. Ja, und Re-Releases.
Ein schönes Handheld, muss ich sagen.
Ja, also das Handheld selber sehr cool. Ist vor allem der Stick selber. Ne?
Ein Stick, genau. Also vor vielen anderen haben die schon einen Stick gehabt.
Ja, war aber kein Analogstick, sondern es müsste eben wie der Controller vom Neo Geo CD, falls du den mal gesehen hast, der ist auch beim Neo Geo Mini-Automaten dabei. Das war dann so ein erhöhter Stick, aber es war digital, ne, mit Mikroschaltern beim Neo Geo CD zumindest drin. Okay. Leider in der neuen Variante ohne Mikroschalter, also weniger geil, wenn man es für die modernen Geräte holt mit USB-Anschluss. Aber damals hat es eine ganz andere Art von Steuerungsgefühl damit dazugegeben. Und ganz cool, dass sie sowas ins Handheld schon mal mit reingetan haben. Der Color lohnt sich natürlich mehr, denke ich, für die Handvoll Spiele, die dafür released wurden. Und es gab auch ein paar interessante, die ich auch im Nachhinein erlebt habe, wenn wir auch nochmal drüber sprechen. Es gab einen Sonic zum Beispiel dafür.
Oh, okay.
Was exklusiv rausgekommen ist. da muss ich auch mit Simon sprechen, denn das hat er nämlich auch gehabt. Das Game.com von Tiger Electronics, das Game.com Pocket Pro. The deadly. Go on. You know what it's like to get it right between the eyes? Ah! To see the juice squirt out of your family like the 4th of July? Oh! Ever hear a scream so loud? It scrambled your intestines and the burning light right before the fall! Only a pro could do this. Recognize him? That's the one! Game.com Pocket Pro, the only portable cartridge system that plays Resident Evil 2. Tiger Handhelds kennst du noch,
ja,
ne?
Die kenne ich noch.
Das sind diese halt LCD-Spielgeräte.
LCD-Spielgeräte, wo es immer nur ein Spiel drauf gab und da waren es halt so vorgegebene Plätze, wo man hingehen konnte. Das ist halt ungefähr wie
gesagt, kann man wie die Game & Watch.
Game & Watch, genau.
Wie die Game & Watch und die ganzen anderen LCD-Spielgeräte. Ich kann mich auch erinnern, da gab es auch dieses komische längliche, wo Tetris dann oder eine Tetris-Klon drauf war. Du weißt, was aussah, wie so einfach so, wie so eine Fernbedienung, die breitgezogen wurde, die jeder bei sich hatte.
Ja, genau.
Na? Gab's sau viele davon. Bei McDonald's waren welche drin, LCD-Spielgeräte. Das Game.com war eine konsolisierte Version von dem. Also, dass du auch ein Handheld, richtiges Handheld hast, auch in Schwarz-Weiß, meine ich. Und es war nicht Standard-LCD mit diesen vorgegebenen Sachen, sondern dass du richtig Spiele mit drauf tun kannst. Es gab sogar einen Resident Evil 2 Port dafür.
Ich sehe gerade Sonic.
Siehst du Sonic gerade da drauf?
Ich sehe gerade Sonic und ich finde, es ist ein wunderschönes Gerät.
Als Gerät sieht eigentlich schick aus, ja, ne?
Nichts schreit mehr als nach 90er als dieses Gerät. Also ich habe jetzt hier dieses Gerät mit diesem durchsichtigen lila Plastik. Also ganz im Ernst, das Design. Es ist sowas von 90s. Mhm.
Ja, rein so sammlungstechnisch, glaube ich, hätte ich schon mal Bock drauf und check bei Zeiten gerne mal Footage von Resident Evil 2 für Game.com aus, weil das sieht absolut wild aus.
Das sieht auch wie ein Beeper aus.
Ja, du konntest vielleicht sogar direkt zu deiner Operation gerufen werden damals.
Hier sehe ich es gerade.
Da siehst du es gerade.
Ja. Batteries not included.
Ja, ja, da gibt's auch ein paar lustige Werbung dann dazu, die gemacht haben. Hat sich natürlich auch nicht lang gehalten. Ne?
Sieht gut aus.
Ey, videotechnisch sieht es gut aus, aber gespielt hat sich, glaube ich, wie Kraut und Rüben, und das die Animationsphasen waren relativ wenig. Aber es sieht besser aus, als man denkt.
Ja.
Auf Screenshots drauf. Die PlayStation 2 wurde angekündigt von Sony. Immerhin. 99, ich schätze, dass die gesagt haben, wir machen was übrigens.
Mhm.
Hat ja auch ein bisschen gedauert. Ende 2000, glaube ich, muss es gewesen sein, wo sie offiziell rauskam.
869 D-Mark.
869 D-Mark, aber du hast gleichzeitig einen DVD-Player mit bekommen.
Das stimmt.
Na, und ey, ich lasse nichts auf die DVD-Funktion von der PS2 kommen, weil es war ein richtig guter DVD-Player, muss man sagen.
Ja, DVD-Player waren damals teuer. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Eltern halt einen DVD-Player gekauft haben, der hat, glaube ich, 500 D-Mark gekostet.
Ja, so viel habe ich auch bezahlt damals.
Und da waren noch 3 Filme dabei, im Auftrag des Teufels, auf der Jagd oder so, und noch irgendein Film.
Nicht Matrix?
Nee.
Das war die Standard-DVD, die jeder sich geholt hat.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Mumie war auch mal so ein Standardding, da hatten meine Freunde immer gehabt.
Also mein erster gekaufter DVD-Player müsste auch ungefähr in den Zeitraum, vielleicht so Mitte 2000 kann es auch gewesen sein, zumindest in dem Zeitraum, den ersten eigenen, den ich hatte. DVDs waren natürlich schon so ein bisschen gang und gäbe. Matrix war meine erste selbst gekaufte DVD, die ich hatte, und das war ein Yamakawa DVD-Player.
Oh Gott.
Yamakawa war eine Marke, wo du dich natürlich dann schlau machst vorher im Internet und recherchierst, die du mit einem Code auf der Fernbedienung region-free schalten konntest.
Okay.
Das heißt also, weil DVDs haben ja auch Region Encoding.
Mhm.
Ich kam ja direkt aus der Zeit, ich habe mir ja alles importiert an Videogames. Und da weiß ich, oh, ich brauche einen Umbau für diese Spiele, oder da brauchst du Adaptermäßig. Und da denke ich auch bei DVDs, was ist, wenn ich mal einen Film aus Amerika oder Japan haben möchte? Habe ich so gut wie gar nicht gemacht, muss ich sagen. Aber letzten Endes konntest du diesen Player, dass er von allen Regionen DVDs mit dem Code so freischalten, dass er die abgespielt hat.
Ah.
Ich bin später auf die PS2 gewechselt, weil die PS2 eine wesentlich bessere Bildqualität hat und ich kaum was aus den USA hatte. Ich glaube, die einzige US-DVD, die ich hatte, war The Sixth Sense.
Was? Okay.
Weil die bei uns in der Videothek war und die irgendwie verkauft haben. Die hatten Import-DVDs bei mir in der Videothek, interessanterweise, bevor sie hier in Europa rausgekommen sind. Was bei der PS2 beim DVD-Player ein bisschen scheiße war, ich bin ja auch dann immer sehr erpicht drauf gewesen, das beste Bild daraus zu holen. Und RGB-Anschluss, so gut es geht, mit dem SCART-Kabel, aber SCART bedeutet ja nicht automatisch, dass du RGB-Qualität dann hast. Es könnte ja auch nur Composite über SCART sein. Also, damit ich das knackscharfe Bild wie bei den Spielen hatte, bei DVDs hat es dann einen Grünstich gehabt, wenn du die mit RGB ausgegeben hast.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Art von wegen Kopierschutz war oder du musst mit dem Signal doch irgendwas machen. Ich weiß, dass ich mir ein Spezialkabel holen musste, das quasi das Ding so rausfiltert. Na, und damit ich wenigstens mit dem knackscharfen RGB-Bild dann meine Star Trek Deep Space Nine DVDs gucken kann oder so.
Der Grund, weshalb meine Eltern zum Beispiel sich einen DVD-Player gekauft haben, war, sie wollten unbedingt VCDs und SVCDs abspielen.
Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr wahrscheinlich hier, kriegt man ja reihenweise hinterhergeworfen.
Ja, also ja, meine Eltern halt ihre ganzen vietnamesischen Filme und Serien waren halt auf diesen CDs und die wollten sie dann damit abspielen, weil auf dem PC, ja, läuft dann natürlich mit Power-DVD.
Ja. Ja, oh, Power-DVD, da klingelt was. Fucking Power-DVD auf dem PC, ja, ich verstehe.
Ja, Power-DVD, aber zu dem Zeitpunkt hat mein Vater halt noch keinen Rechner gehabt und Rechner, den kannst du ja nicht irgendwie am Fernseher anschließen. Hat ja nicht alles HDMI gehabt damals.
Mhm.
Wie einfach mittlerweile alles geht. Und deswegen, ja, muss ein DVD-Player her, der SVCD und VCD abspielen konnte.
Absolut, und das sollten die. Zumindest in einem gewissen Preissegment sollte das drin sein. Mhm. Wenn du dann zu richtig teuren gegangen bist, wahrscheinlich eher weniger, weil ich weiß nicht, ob Sony dann so ein großes Interesse hat, dass VCD auf einem europäisch verkauften DVD-Player oder sowas dann drin ist.
Ja.
Ne? Der Yamakawa müsste das auch alles gehabt haben, aber ich hatte kaum VCDs, meine ich. Das war sowas, was, also ich habe natürlich jetzt nicht wirklich Zugriff auf sowas gehabt. Ich meine, dass in meinem Bekanntenkreis dann mal so VCDs von Episode 1 oder so rumgegangen sind.
Mm. Na,
wo teilweise noch du gesehen hast, wenn jemand aufgestanden ist, mit einem Film auf die Toilette musste.
Ja.
Die guten VCDs. Gehen wir rüber zu den Spielen mal. Und wir haben die chronologische Liste. Aber was wir vorne reinwerfen, weil in Europa ist es im Laufe 99 ein bisschen später rausgekommen. Wir haben über Pokémon ein bisschen gequatscht. Und ich meine, du kannst nicht über Games of irgendein Jahr sprechen, wenn du nicht über Pokémon Rot und Blau sprichst.
Ja, also für mich ist das Jahr 99 so eines der wichtigsten Spielejahre dadurch überhaupt, weil das, wie soll ich sagen, zum Teil jetzt auch meine Karriere
geformt hat. Du wärst nicht hier ohne Pokémon.
Das ist tatsächlich so. Leute würden mich nicht wegen Pokémon Nuzlocke die ganze Zeit ansprechen und fragen, wenn ich damals nicht Pokémon gespielt hätte.
Mhm.
Und wenn ich darüber nochmal genauer nachdenke, es ist tatsächlich mein erstes Rollenspiel gewesen.
Ja.
Weil ich hatte zwar Spiele gehabt, wo man halt speichern konnte, das wäre natürlich sehr wichtig gewesen auf dem Gameboy, weil nicht jedes Spiel hatte eine Speicherfunktion, aber hier war es eine manuelle Speicherfunktion. Mhm. Alle anderen Spiele hatten so einen Autospeicher, hier Super Mario 6 Golden Coins, Autospeicher, Mario Land 3, Wario World oder was weiß ich, war auch so Autospeicher, aber hier war es halt manuell speichern, Rundenkämpfe und alles, was mit Pokémon dazukommt, die 150 Viecher, Handbücher, die ich dann auch gekauft habe und also Pokémon-Podcast hatten wir ja schon gehabt, da habe ich ja schon alles erzählt, aber ist halt für mich und viele andere, die jetzt wahrscheinlich hier reinhören, auch eines der wichtigsten Franchises überhaupt.
Ey, absolut. Und ich sage ja immer, wenn die Diskussion darum rumgeht, ist rein alles immer persönliche Perspektive. Ich konnte mich nie so richtig darauf einlassen, spieletechnisch, weil mit Anfang 20 hast du ganz andere Sachen, vor allem, weil ich eben auch aus dem Rollenspielfach komme und einfach den ganzen anderen Kram schon mal gespielt habe. War ein nettes Anfänger-Rollenspiel mit enorm viel Charme. Ne? Ich habe mir trotzdem die blaue Edition geholt. Ich weiß nicht, was das Ausschlaggebende war für Blau oder Rot. Keine Ahnung, vielleicht was
Turtok war drauf.
Das Turtok, genau. Wobei
Glurak und Turtok sind.
Genau, und schon die Evolutionsstufen, weil wir wollen ja keine niedlichen Pokémon drauf haben.
Genau, das waren die coolen.
Sondern den coolen da drauf haben. Letzten Endes habe ich es aber meinem kleinen Bruder, der eben dann damals 12 gewesen ist, dann weitergegeben und der hat wirklich komplett alle Saves vollgemacht und gespielt dann die ganze Zeit. Parallel, ich bin ja mehr bei der Anime-Serie dann dabei gewesen, die war ja spaßig genug, dass man sie auch so dann gucken kann, im Verbund mit Dragon Ball und den anderen Sachen, die damals gelaufen sind. Man bekommt ja auch mit, was für ein enormes Phänomen dann das absolut geworden ist. Und wir haben noch ein paar mehr Pokémon-Spiele, die tatsächlich dieses Jahr dann auch rausgekommen sind, ob in Japan oder N64 oder anderen Sachen. Werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Nichtsdestotrotz, wenn wir wahrscheinlich ein Ranking machen würden, könnte man nicht an Pokémon Rot und Blau vorbei.
Nee, natürlich als Game of the Year.
Nee. Also, rausgekommen ist.
Ich würde sagen, Pokémon zu dem Zeitpunkt genauso wichtig wie Leute, die heutzutage in dem richtigen Alter sind, um Fortnite zu spielen, weil wir sind halt nicht in dem Alter, um Fortnite zu spielen. Ja. Ich sehe aber von außen halt einfach, wie viel sich da tut, was sich da alles entwickelt. Und ich kann halt nachvollziehen, warum dann Kids, die dann irgendwann erwachsen, sagen, ey, das ist eines der wichtigsten Spiele der Generation, weil das und das passiert ist und die solche Gefühle da entwickelt haben. Und ich glaube, das ist dann das Gleiche auch wie für mich dann Pokémon.
Ja, ja, ja. Ich bin mittlerweile nicht mehr von Kindern umgeben, sagen wir es mal.
Ja.
Na, also dann, als ich dann erwachsen geworden bin, waren meine Geschwister noch Kinder. Also hat man direkt den Draht gemacht. Als ich Kinder- und Jugendarbeit noch gemacht habe, ist man auch dann mit im Umfeld gewesen und hat gesehen, was gucken sie sich an, was wird gespielt, was ist so alles Phase, aber ich habe natürlich jetzt hier nicht wirklich im Umfeld bei mir, findet Fortnite nicht statt, findet Roblox nicht statt, findet Minecraft nicht statt. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich das große Kulturding, all diese Sachen. Nur weil man es nicht dann präsent hat, heißt es ja nicht, dass es nicht existiert.
Das stimmt.
Ja, du hast ja gesagt, das ist dein Boomer-Training jetzt hier.
Ja, so langsam, ich spüre die Verbitterung, so, ich kann kein Fortnite mehr spielen.
I cannot see it anymore. Gehen wir rüber zu den Games. Und wir haben hier eine Liste, also das natürlich sind x-fach Spiele rausgekommen. Man könnte es hier auch nochmal sortieren in Sachen, die dann ganz, ganz große Wertungen bekommen haben. Hier steht Notable Releases of the Year 99. Spiele, die dann eine gewisse Art von Standing gehabt haben, die 99 rausgekommen sind. Die Auflistung chronologisch hier ist ein bisschen unterschiedlich. Mal ist das japanische Datum genannt. Mal geht es mehr darum, da kam die westliche Fassung zuerst raus. Ist für uns, meine ich, relativ egal, wenn es jetzt nicht irgendwas Textlastiges ist. Hauptsache, wir wollen über die Spiele sprechen, die relevant gewesen sind im Jahr. Für dich wahrscheinlich weniger wichtig sind die ganzen Wrestling-Spiele.
Ja.
Weil das allererste, was man merkt, ist am 15. Januar WCW NWO Thunder für PlayStation.
Okay.
Ja, aber ich sag nur so viel, das waren die nicht mehr so guten auf PlayStation 1, die richtig guten waren auf dem N64 mit WCW NWO Revenge und später hattest du die WWF-Lizenz. Das sind die gerade das AEW-Game machen. AEW sagt ja auch nichts, oder?
Nee.
All Elite Wrestling.
Ach, das ist das Neue, was irgendwie
das, was cooler wir auf der ist als WWE. Ja, ist. Das, was wir auf der WWE. WWF gibt es ja auch schon lange nicht mehr.
Die wechseln ja mittlerweile alle rüber, wie ich verstanden habe.
ja, zum Teil. Obwohl, jetzt wechseln wir, egal, sonst wird es jetzt im Wrestling-Podcast. mach dieses Fass nicht auf. Ich will es nochmal kurz erwähnen, weil es auch Wrestling-Spiele da gegeben hat und insbesondere das WCW NWO Thunder auf der PlayStation 1. Aber das waren schon Sachen, die nicht mehr so cool wie die N64-Games gewesen sind. Wo wir aber drüber sprechen müssen, japanischer Release, später im Jahr in Europa und in den USA rausgekommen. Das allererste Smash Brothers Für das N64. Nee. Hätte ich früher vermutet, muss ich sagen.
Das ist der westliche Release, glaube ich, 1999. Nee, warte.
Januar ist Japan.
Und 2000 war, glaube ich, dann...
Ich guck mal hier.
Ich habe 2000 das Spiel bekommen.
Okay, du hast 2000 das Spiel bekommen. 21. Januar 99 Japan, 26. April 99 USA, 19. November 99 Europa, der Release. Also wenn du es 2000 bekommen hast, die Weihnachtszeit.
Nee, ja, ist, 2000, ist, ich habe es zum Halbjahreszeugnis bekommen.
Um die Weihnachtszeit ist es rausgekommen im Jahr 99, also perfekt zum Holen. Du hast es zum Halbjahreszeugnis
gekriegt. Ich habe es zum Halbjahreszeugnis bekommen, deswegen kann ich mich noch daran erinnern. 5. Klasse Halbjahreszeugnis. Meine so, okay, keine 4, hier, Super Smash Bros.
Hast du die Charaktere da kennengelernt das erste Mal richtig? Die Marios und die Luigis und wie sie alle heißen?
Einige Charaktere habe ich tatsächlich erst durch Super Smash Bros. Kennengelernt, unter anderem Samus Aran.
Ja, war ja nirgendwo da vorher.
Ne? Samus Aran, ich habe ja...
Das letzte Game war 94.
Ja, meine erste Konsole war halt Nintendo 64. Und keiner meiner Freunde hatte Metroid auf dem Gameboy gehabt, weil Gameboy war für mich halt so der Handheld schlechthin, weil jeder von uns hatte irgendwie einen Gameboy gehabt und dann haben wir dann halt die Spielkassetten ausgetauscht und dann gespielt. Aber keiner in meinem Freundeskreis hatte jemals Metroid gehabt. Jeder von uns hatte irgendwie dieses Zelda gehabt.
Zelda.
Aber es ist wie Sega.
Zelda.
Aber Metroid, keiner. Und dann kommt so Metroid und dann, ich habe mich dann auch durchgelesen über jeden einzelnen Charakter und musste feststellen so, ja, nee, kenne ich nicht. Dieses Metroid, das kenne ich nicht.
Wie Ede früher gesagt hat, Metroid die ganze Zeit.
Metroid kannte ich nicht und dann kam Captain Falcon, F-Zero hat mir was gesagt. Ja. F-Zero auf dem Super Nintendo hatte irgendwie fast jeder gehabt.
Das Einzige, was von F-Zero über ist, ist fucking Captain Falcon, ey. Ja? Wesentlich größer. Wusstest du, Captain Falcon sollte ja ursprünglich mal das Super Nintendo Maskottchen sein.
Wirklich?
Zu Urzeiten mal.
Okay, das wusste ich nicht.
Also ist dann letzten Endes zum Charakter aus F-Zero mutiert, aber es war tatsächlich mal angedacht, dass Captain Falcon tatsächlich auch das Super Nintendo Maskottchen wirkt.
Könnte, glaube ich, in den USA ganz gut funktionieren. Rot-blau, muskulöser Typ, wirkt schon sehr mucho-macho, passt irgendwie schon, aber ist schon gut, dass sie ihn in F-Zero eingepackt haben. Und ein ganz wichtiger Charakter, den ich vorher auch nicht gesehen und gekannt habe, Ness.
Ness, ja, der war schon beim N64 drin, ne?
Genau, der war schon da drin, aber als geheimer Charakter. Also es gab ja irgendwie 8 Kämpfer und es gab dann 4 zusätzliche, die man freischalten konnte. Das waren Pummeluff, Luigi, Captain Falcon und Ness.
Und das, da kann ich Smash Brothers für danken, muss ich sagen, weil es auch wenn es nie mein Franchise gewesen ist, da können wir bei Melee mal eher drüber sprechen, weil das ist das, was ich am ausführlichsten noch gespielt habe. Und da war ja Ness auch mit dabei, dass Leute sich gefragt haben, wer ist das überhaupt? Wo kommt der eigentlich her? Weil wir haben Earthbound ja hier nie gehabt in Europa vorher, war ja nur in den USA und Japan rausgekommen. Japan Rollenspielserie Mother hieß sie noch. Earthbound, der zweite Teil auf dem Super Nintendo, leider sehr, sehr großer Flop in den USA gewesen, aber ist ja einer der Kulttitel schlechthin. Ohne den hätten wir keinen Undertale und die ganzen anderen Sachen, die davon inspiriert sind heutzutage. Stimmt. Und Ness hat so ein bisschen die Präsenz im Westen dafür. Ich glaube, wenn der bei Smash Bros. Nicht drin gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich diesen Kultstatus von Earthbound nie in der Form gehabt. Ne?
Das stimmt. Aber es ist auch schon sehr kurios, dass man dann sich Ness schnappt, anstatt viele andere Nintendo-Charaktere zu dem Zeitpunkt.
Er ist ja ein Nintendo-Charakter. Vielleicht hat es einfach gepasst. Und der
war nicht so populär zu dem Zeitpunkt.
Hat er mit dem Jojo gekämpft?
Er hat mit dem Jojo gekämpft. Er hat einen Baseballschläger, hat seinen PK Fire gehabt.
Es sind wahrscheinlich auch, wenn die geguckt haben, welche Charaktere können wir kampftechnisch miteinander zusammenpacken. Weil okay, bei Mario und Luigi ist es schon ein Stretch, weil die nicht rumgehen und sich prügeln dann die ganze Zeit. Aber ein Donkey Kong hat ja so Schlagbewegungen. Und so ein Ness ist ein Rollenspielcharakter. Das heißt, der geht in Fights mit rein. Die müssen ja gucken, wie du das miteinander verknüpfen kannst. Ne? Und ich kenne das erste Smash Brothers. Ich habe da eine Handvoll Sessions mit Kollegen gehabt. Ich habe das auf dem N64 selber nicht gehabt. War nicht so groß mein Interesse. Ich hatte es mal im Kaufhaus probiert und fucking hell, spielt Street Fighter, ne? Also ich hab's nicht verstanden, wie es funktioniert.
Ja, für mich war es halt damals was ganz Neues, weil erstens ist es ein Kampfspiel, aber es ist ein Kampfspiel, wo es nicht darum geht, die Energieleiste des anderen zu leeren, sondern du machst erstmal die Prozente voll und dann fliegt der Gegner dann leichter weg. Und das Besondere war halt einfach, ey, wir sind alle im Pokémon-Fieber in dem Zeitpunkt gewesen und du hast die fucking Pokébälle gehabt. Und du hast eine Pokémon-Stage gehabt und du hast 2 Pokémon, die du spielen konntest. Also für mich war es halt einfach so eines der besten Spiele aller Zeiten, weil du hattest Pikachu gehabt, der einfach Mario und allen anderen Konsorten einfach aufs Maul hauen konnte. Du hattest die Zelda-Map gehabt mit Link, wo dann auch einfach die original Zelda-Musik lief und so. Das war einfach Fanservice pur, deswegen eines der besten Spiele. Und kannst du dich vielleicht noch an die Fernsehwerbung erinnern?
Was war die? Nee, ich habe die Pokémon-Fernsehwerbung im
Kopf. Happy Together, wo die Leute.
Ah, ja, der, ja. We're happy together. Nicht mehr, aber so mehr geclaimed.
Ja, und dann liefen sie ja alle in diesen Plüschkostümen rum und haben sie dann plötzlich auch.
Ja, das war geil.
So aufs Maul gehauen.
Das war toll. Ja.
Das war schön.
Ich musste gerade an die Pokémon-Werbung denken, wo die Pokémon in den Bus eingeschlossen werden und dann zusammengequetscht von der Presse. Das war auch hardcore.
Weil der Busfahrer sie alle fangen möchte.
Ja, gotta catch them all, aber da packst du doch eine Gruppe niedliche Tiere nicht in eine Autopresse rein.
Aber so passen die in eine Cartridge.
Was ist, wenn ein kleines Kind dann dich dann in so eine Autopresse reinpackt, weil es in der Werbung das gesehen hat?
Daran haben wir noch nicht gedacht.
Ja. Smash Brothers, da war schon, Master Hand war da schon der Boss.
Ja, no? Genau.
Ich habe irgendwie auch nie so direkt im Auge gehabt, aber ja, es ist ja so gemacht, das ist ja auch, glaube ich, das Intro vom N64, wo so eine Hand die Figürchen dann so rausholt, weil es sind ja Actionfiguren, die miteinander kämpfen, genau. So in dem Kanon. Mhm. Und ist die Master Hand die Hand des Spielers oder was wird damit repräsentiert? Ist
ich das, glaube schon. Also ja? Diese fiktionale Hand, die dann alles da hinstellt und dann.
Oder ist es Mickey Maus riesige Hand, die dann von seinem Körper.
Pikachu, stirb!
Stirb! Ich kaufe euch alle!
Chris Pratt, sprich jetzt Mario! Star-Lord!
Vielleicht hört sich Chris Pratt so an. Wo wir das aufnehmen, haben wir es noch nicht gehört. Es soll ja bald, wo wir es aufnehmen, der Trailer endlich mal droppen.
Morgen, oder?
Ist es morgen?
30.
Weiß ich. Oh Gott, ja, mal Watch-Party oder so.
Ne? Oh Mann, ey. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst, aber ja.
Ja, warte drauf, dass der in Deutschland von Julian Bam gesprochen wird.
Oh. Ja,
oder Bundeskanzler Jimmy Blue Ochsenknecht.
Oder Kronk. Kronk hat mittlerweile echt gut, ist mittlerweile ein echt guter Sprecher geworden.
Ich habe den ab und zu mal, ja, der hat ja schon sehr, sehr viel gemacht, aber der hat ja auch die Stimme dafür. Ja. Ich meine, dass ich auch ihn irgendwo mal gehört habe und dann, weil ich nicht so viel seine Let's Plays gucke, ihn gar nicht erkannt habe. Ne? Ja. Weil er fällt ja dann nicht negativ auf, weil er schlecht spricht oder so.
Er war der Kingpin in Into the Spider-Verse.
Ja?
Ja.
Okay, das habe ich nicht auf Deutsch gesehen.
Ah, okay. Ich hatte den irgendwann nochmal auf Deutsch gesehen und so, oh, okay,
nicht schlecht. So ein junger Newcomer, endlich mal jemand, der Erfolg hat. Ja, aber Smash Bros. Auf dem N64 schon ein großer Hit. Ich hatte es mir dann für den GameCube dann geholt, mit meinen Geschwistern gemeinsam. Und da primär auch den Singleplayer gemacht. Ich mochte das mit der Baseballkeule und dem Samtsack. Ist mein absoluter Favorit.
Coole Mini.
Habe ich ja schon oft dann gesagt. Trotzdem, meine Geschwister haben alles freigespielt. Also alles, was du machen konntest.
Ja. Dann. Ich finde es auch kurios. Es gibt ja auch die Geschichte dazu, wie Sakurai erzählt hat. Ja, es sollte eigentlich echt so eine Tech-Demo gewesen sein, wo es nur Polygone gab. Mhm. Und ich glaube, dann kam doch irgendwie Miyamoto und meinte so, pack doch einfach Nintendo-Figuren rein.
Darf ich?
Darf ich? Okay, klar. Ich glaube, das war so ein Problem. Deswegen gibt es ja auch diesen Modus, wo du dann am Ende von, also kurz bevor du zur Meisterhand kamst, dann gegen 50 Polygone gekämpft hast, weil es, glaube ich, so eine Anspielung auf die Entwicklungszeit gehen sollte.
Ja. Das kann, ey, du wirst wahrscheinlich 8 Millionen Referenzen, Zitate, Anspielungen und alles drum und dran bei Smash Brothers finden über die Jahrzehnte.
Ja.
Ja, alleine bist du. Da kann ich mich auch bei Mili noch dran erinnern, diesen Ausstellungsraum, den man dann, wenn man die ganzen Figürchen, die Proto-Amiibos alle gesammelt hat.
Stimmt,
ne, ja. Wo das dann überall verteilt wurde, war ja auch ganz cool, wo dann alles, war ja fast schon Amiibos, musst du sagen, ja, ne? Digitale Amiibos.
Genau, die hast du alle gesammelt und du hast ja auch schon im Intro gesehen, das waren ja halt so, da gab es ja diese Mario-Figur, die so wie ein Amiibo aussah, die dann lebendig wurde,
wenn
man gegen die gekämpft hat.
So, gehen wir mal weiter. Guardians Crusade, müssen wir jetzt eine Stunde drüber sprechen?
Ich muss gerade googeln, was das ist.
Guardians Crusade ist ein Rollenspiel für die PlayStation 1, hieß Knight and Baby oder Knight and His Baby oder so.
Knight and Baby.
Ja, habe ich zuletzt im Retro-Club nochmal gezeigt, war ein Game, was ich damals gespielt habe, ein eher Low-Budget Japaner-Rollenspiel um einen kleinen Ritter, der ein Tier findet und sich das vor dem Tod bewahrt sozusagen, die gemeinsam auf ein großes Abenteuer gehen. War ein nettes Game zu der damaligen Zeit, auch komplett in Deutsch lokalisiert, aber eher was, wo du als Genre-Fan zugegriffen hast. Ich glaube, da müssen wir nicht zu lange drüber quatschen. Und check gerne den Retro-Club aus für PS1-Geheimtipps.
Okay.
Da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Viele von diesen Polygon-Dingern, ich habe einfach alles zu der Zeit damals gespielt, was Rollenspiel war. Na, Blaze and Blade und wie sie da alle heißen, da gab's jede Menge. Checken wir weiter. Es gibt ein Marvel Super Heroes vs. Street Fighter Ende Januar. Ich weiß gar nicht, ob das die hier steht für PS1, war eines der Crossover-Games, woraus später Marvel vs. Capcom geworden ist. Ja, war ja erst Marvel vs. Street Fighter und dann wurde Marvel vs. Capcom draus.
Und X-Men vs. Street Fighter noch?
X-Men vs. Street Fighter, genau.
Ah, it's the sequel to X-Men vs. Street Fighter.
X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom.
Marvel vs. Capcom,
Das ist die Lineage, glaube ich.
Ja.
Ja. Habe ich auf der PlayStation 1 auch hier und da mal gespielt. War ich immer mehr der Man von, war ich immer mehr der Fan von den klassischen Street Fightern, weil die waren mir auch schon ein bisschen zu button-mesherig, finde ich immer. Na, also du hast auf den Knöpfe gedrückt und der halbe Bildschirm explodiert da wieder und Assist-Fights und so. Aber es war sehr cool, Spider-Man und die anderen mal sehr geil animiert zu sehen. Mhm. Im Japaner-Style.
Erst in Arcade-Hallen gespielt, als ich in den USA war. Auch im Jahr 99, das war dann meine erste Arcade-Erfahrung.
Na, oh, immerhin eine gute.
Ja, ey, vor allem das und das Simpsons-Spiel.
Immerhin eine sehr, sehr gute. 31. Januar, das müsste der Japan-Release sein. Genau, wobei, na gut, 31. Januar steht da, aber ich glaube, der Ursprungs-Release, wenn ich hier drauf gucke, 23. Februar 99 in USA, Japan steht hier 4. März 99, Europa 16. Juli 99, Silent Hill. Das erste Silent Hill für die PlayStation 1, da warst du viel zu jung für, oder, damals?
Ich war viel zu jung, aber ich habe danach das, ich habe die Reboot- oder Remake-Version gespielt, und zwar Shattered Memories.
Shattered Memories.
Auf der PSP.
Auf der PSP, auf der Wii und PS2 auch nochmal rausgekommen. Wii-Version natürlich am ehesten, weil du da die Taschenlampe richtig benutzen konntest.
Und Telefon.
Und das Telefon da dran halten konntest. Hat nicht besonders viel inhaltlich, außer dass du einen Charakter namens Harry Mason hast, den du steuerst, mit dem Original zu tun.
Aber die Originalstory ist doch so geblieben, oder?
Nee.
Auch das Ende nicht?
Also, es sind Ideen und Ansätze in Shattered Memories drin, die erinnern an Begebenheiten, die in dem richtigen Silent Hill sind, aber das musst du wie einen komplett anders wirkenden Reboot sehen. Das hat eigentlich nicht wirklich viel damit zu tun. Der Harry Mason ist auch komplett anders in Shattered Memories als in dem Originalen. Ich habe es noch recht präsent, sowieso eines meiner Lieblingsspiele auch über die letzten Jahrzehnte gewesen, aber Simon und ich haben es ja im letzten Jahr, wo wir das aufnehmen, nochmal hier für den Sender durchgespielt. Fabian ist noch dazu gekommen, wir haben Silent Hill 2 und 3 nochmal weitergespielt. Als erstes Silent Hill kam so in der Phase, wo ich wirklich ein Horror-Game-Schisser noch gewesen bin, weil das einfach mega intensiv für mich gewesen ist. Also ich hatte Probleme, Resident Evil 1 zu spielen. Das Gefühl, Horrorfilme gucken, nicht so schwierig, aber das Gefühl, selber über das Schicksal so einer Figur verantwortlich zu sein, sobald du den Controller hast und sich da durchzubegeben. Bei Resident Evil kam dann diese bedrückende Musik und die Zombies und alles. Ich konnte das zum Beispiel alleine nicht nachts spielen oder so. Das war mega heftig. Und Silent Hill war heftiger.
What?
Also Silent
Hill. Aber da war doch mehr hier Nebel, oder?
Ja, was ist da hinten im Nebel?
Ah, okay, das
war's. Da lugen dann Kreaturen heraus und du bist auf einmal in einer Höllendimension, wo alles nur noch schwarz und Clown und so weiter draus ist. Ich hab's nicht zum Launch damals durchgespielt. Ich war mit meinem besten Kumpel zusammen, haben wir da gesessen und haben die gemeinsam gezockt und dann hab ich mal gespielt, hat der mal gespielt, über die Schulter und so weiter geschaut. Und das war das Einzige oder das erste Mal, wie ich Silent Hill dann so erlebt habe, richtig? Und fand's da schon einfach von der Stimmung her sehr, sehr intensiv. Wobei es natürlich verglichen mit Resident Evil ein bisschen hässlich aussah, von wegen Polygonen nur und nicht gerenderte Hintergründe. Im Nachhinein würde ich aber fast sagen, dass Silent Hill ein bisschen besser gealtert ist, einfach weil es diese kohärente Polygon-Optik hat und tatsächlich, der Nebel war tatsächlich mal gut und passend.
Ja, gut. Geschickt eingesetzt, nicht so wie bei Turok.
Ja, und im Nachhinein, hey, es ist einer der besten PS1-Survival-Horror-Titel, rein stimmungsmäßig, soundtechnisch. Es ist teilweise ein bisschen anstrengend zu spielen, von wegen, wann bist du in welcher Dimension? Oh, ich bin bei 5000 Türen gewesen und davon gehen 4999 nicht auf. Wo muss ich nochmal hin? Da wechselt die Dimension und so weiter. Es kann sperrig sein zum Spielen. Nichtsdestotrotz, man kann es heutzutage einigermaßen noch gut spielen, wenn man sich einmal drauf einlässt. Und die Stimmung funktioniert vielleicht sogar besser einfach durch diesen Retro-Horror-Charme. Also einer meiner absoluten Favorites und hat nicht umsonst eben Konami nochmal ein ganz neues Franchise eröffnet zu der damaligen Zeit. Vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, ist dann endlich die neuen Silent Hills angekündigt, was auch immer da kommt.
Ey, ich würde es ja gerne mal spielen. Also Silent Hill ist für mich immer noch so ein Franchise, wo ich keine Berührungspunkte mit habe. Ich kenne halt die Filme. Mhm. Ich kenne Shattered Memories, aber das ist ja kein richtiges Silent Hill. Und ich glaube, nach Silent Hill 3 kam es an westliche Entwickler oder ich glaube ab 5. Downpour war gleich
Ab 5 in Anführungsstrichen. Also Silent Hill 4 war noch in Japan entwickelt worden und danach hattest du alles, was danach gekommen ist, ist dann durch verschiedene westliche Hände gegangen. Du hattest Origins mal gehabt, was auf PSP und PS2 rausgekommen ist. Du hattest, oh Gott, wie hieß nochmal das ganz, ganz Schlechte, was hier noch indiziert ist. Deshalb nennen wir es auch einmal nicht.
Wir nennen es einfach nicht.
Ja. Downpour und die anderen Sachen sind ja auch noch später nochmal gekommen. Ja, aber mal gucken, was sie jetzt da anstellen. Immer noch die große Tragik mit Silent Hills, dass das nie auf die eine oder andere Art rausgekommen ist.
Ja. Ey, bringt's einfach mal raus, bringt mir auch meinetwegen ein Remake von Silent Hill 1, damit ich es endlich spielen kann, weil ich freue mich zum Beispiel auf Resident Evil 4 Remake, denn das habe ich zum Beispiel auch nie spielen können,
genau,
weil ich Angst hatte.
Das würde ich da auch am ehesten sagen, bei all den 4000 Projekten, die gerüchteweise in Arbeit sind, mit Neuauflagen, Reboots und so weiter und so fort, wir wissen eben wirklich noch nicht, was konkret Phase ist, aber irgendwas wird schon da passieren. Ich würde mir so ein Silent Hill 1 Reboot in der Form von den Resident Evil 2 Remakes dann wünschen. Oder ja. Remake in der Art. So wie Resident Evil 2 neu interpretiert hat, das Original für die modernen Sensibilitäten, macht Silent Hill 1 mit entsprechend Leuten, die auch wirklich verstehen, was Silent Hill ausmacht. Und das in diesen modernen Sensibilitäten mit PS5-Optik, mit Series X-Optik und so weiter. Das könnte ziemlich geil werden.
Ja, mach das, aber bitte kein Mobile-Game draus.
Kein Mobile-Game, nein. Oder Pachinko. Oh. Erotic Violence. Ah, nee, das war Castlevania.
Metal Gear Solid 3 als Pachinko-Game, das tut mir immer noch weh.
Wusstest du, dass es einen Arcade-Lightgun-Shooter von Silent Hill gibt?
Nee.
Ja, das müsste ich mal irgendwo mal schauen, ob man den auch ohne Arcade sozusagen irgendwo erleben kann. Aber das war, müsste nur in Japan gewesen sein, dass es tatsächlich so ein bisschen wie die House of the Dead-Dinger als Lightgun-Shooter in Japan einen Automaten gegeben hat.
Okay.
Würde ich Interesse halber mir einfach mal angucken, weil das ist so abstrus, könnte vielleicht ganz gut passen.
Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, aber okay.
Also wenn wir weiter gucken, hier ist für den Januar noch SimCity 3000 vermerkt. Ich kenne, also das originale SimCity liebe ich. Ich kenne SimCity 2000. 3000 habe ich jetzt selbst nicht wirklich groß gespielt. Also kann ich nicht sagen, was war geil dran, was war weniger geil dran. Ich guck mal kurz, es ist bestimmt auch so isometrisch gewesen, schätze ich mal zu der Zeit.
SimCity, war das erste in 3D-Wette?
Ja. Ja, es ist hier auch diese isometrische Sicht, so ein bisschen sieht aus wie SimCity 2000, nur noch aufwendiger und schwieriger.
SimCity für mich, kurze Zusammenfassung, immer kurz alles aufbauen und dann eine Katastrophe rufen.
Ah.
Ich weiß nicht warum, aber das war für mich dann SimCity und ich dachte so, ja, einmal gemacht, finde ich nett und dann zur Seite gelegt.
Ich fand es erstaunlich, wie toll die Super Nintendo-Version vom ersten SimCity gewesen ist.
Oh, also da kommt Bowser.
Ja, da kommt Bowser und die ganzen Extra und Dr. Wright, den du später auch in Link's Awakening dann gesehen hast. Ne? Da schreibt er nämlich Christine der Ziege Liebesbriefe.
Und als Helfer-Trophäe bei Smash Bros.
Oh, da ist er auch mit dabei. Mhm,
der erzeugt ja dann Gebäude, die dann einfach hochkommen.
Den können sie wieder zurückholen, der könnte ja irgendwas machen. Muss ja nicht nur bei SimCity sein. Dr. Wright, kann er immer, wer? Das ist ja der Schmidtschwager von Dr. Wily.
Ich wollte gerade sagen, Dr. Wright, Dr. Light, Dr. Wily, also ja. Er kommt ein bisschen durcheinander.
Da kommen alle, Will Wright, kommen alle dann durcheinander. Also ich kann nichts Konkretes über SimCity 3000 sagen. Wenn ihr uns sagen wollt, dass es das beste Spiel aller Zeiten ist, schreibt es auf Social Media.
Schreibt es einfach.
Genau, Punkt. Können wir machen. WCW Nitro überspringen wir, über Wrestling-Spiele haben wir geredet, ist auch nicht so besonders geil. Das erste Mario Party ist hier für den 8. Februar vermerkt und jetzt muss ich auch gucken, das ist wahrscheinlich auch japanisch, würde ich sagen. Mhm. Nee, guck mal, Japan 14. Dezember, Nordamerika 8. Februar 99, PAL 9. März 99, also wo wir es erlebt haben, Anfang 99. Auch eine geniale Idee, muss man sagen, die sich bis heute hält. Und schau dir mal hast du mal die Verpackung gesehen vom ersten Mario Party?
Ich habe das Mario Party sogar noch zu Hause mit der Verpackung.
Also es hat funktioniert, bis sie ein richtiges Mario Party 3 rausgepackt haben, ne? Weil auf der Verpackung sehen wir ja Mario mit einem Würfel, wo eine große 3 unter dem Logo steht.
Das ist sehr,
und ich denke immer, das ist Mario Party 3. Nein, es ist das Mario Party 1, die Mario Party 1 Verpackung, wo ein Würfel, wo eine 3 draufsteht, einfach auf dem Cover mit drauf ist.
Sehr unglücklich gewählt und auch so verwirrend, dass eine 7 dann direkt daneben ist, so beim sechsseitigen Würfel, dass eine 3 und eine 7 sind.
Das ergibt alles keinen Sinn.
Aber ist eine fantastische Minigames-Sammlung im Brettspiel verpackt.
Ja.
No? Mit Freunden und so weiter, habe ich damals dann auch zum Geburtstag von meinen Eltern bekommen.
Wenn man keine Freunde hat, kannst du gegen Computer spielen.
Das habe ich dann gemacht.
Ja.
Und dann alle Maps freigeschaltet, beziehungsweise dann, es sind ja schon alle da gewesen, die Maps, aber alle Minigames dann auch gespielt. Die haben einfach sehr viel Spaß gemacht und jetzt mit dem neuen Super Mario Party auf der Switch haben sie es auch so gemacht, dass dann auch sehr viele N64-Spiele und die darauffolgenden dabei sind.
Ja.
Und da haben sie so ein Best-of von Mario Party gemacht. Und Mario Party war schon sehr, sehr cool. Kannst du dich noch an die Fernsehwerbung erinnern?
Erzähl.
Da war eine Party und alle haben richtig Fun. Und dann kommt die Polizei und klopft und dann wird Mario abgeführt. Weil Mario eine Party gefeiert hat.
Tja, hier soll eine wilde Party im Gang sein. Wisst ihr was davon? Das dachte ich mir. Und wer von euch Komikern ist Mario?
It's me! Willkommen bei Mario Party, wo du dir mit 3 Freunden die ganze Nacht eine Schlacht lieferst. 6 Spielbretter, 50 Minispiele. Diese Party hat gerade erst begonnen.
But it's me! Mario!
Ja, erzähl das auf der Wache.
Bist du sicher, wurde er abgeführt, weil er die Party gefeiert hat oder weil sie wussten, wo er da gerade anwesend war und sie ihn für irgendwelche Drogendelikte dann eingesetzt haben?
Du meinst wegen Pilze?
Ich hab mir alle Pilze reingepfiffen. Ich bin ganz, ganz groß. Hören Sie auf.
Getötet. Er hat reingepissen.
Das Hirn tropft ihm noch aus dem Mundwinkel.
Töte mich, Mario.
Ich bin groß und stark. Nein, spring nicht auf den Goomba drauf.
Ah, ist fantastisch. 99, na, nochmal ein paar gute N64-Spiele.
Was mir bei Mario Party am ehesten einfällt, so viel habe ich das erste damals nicht gespielt. Wenn dann im Bekanntenkreis, wie gesagt, da haben wir, wenn dann Smash Brothers ab und zu mal dann gezockt. Das waren auch die Sache, wo sie dann gelernt haben, nicht so viele Dreh den Stick im Kreis Spiele dann reinzutun. Weil wie viele Leute sich quasi Stigmata dann geholt haben.
Stigmata,
gefällt mir. Ja, muss ich sagen, es sieht ja aus, als ob du gerade ans Kreuz genagelt wurdest, wenn du dann irgendwelche kreisrunden Wunden mitten in der Handfläche hattest.
Vom Wortspiel her, ne? Wegen Stick und so weiter.
Stigmata, ja, genau. Das ist eigentlich perfekt. Ja.
Ich habe da auch das Problem gehabt, es gab das große Seilziehen. Mhm. Und das ist so der Grund gewesen, weshalb man dann halt dieses Stigmata bekommen hatte.
Genau.
Also alleine gegen drei andere ziehen musste. Und ich habe wirklich hier eine richtige Brandblase gehabt.
Genau, so von Leuten, die zum Glück nicht damit irgendwie zu tun hatten. Einige Games waren so gedacht, dass man eben den Analogstick rotieren muss. Ja? Und das ging einfach, weil du dann wesentlich präziser sein konntest. Nicht mit dem Daumen hier irgendwie rotieren, sondern du hast die Handfläche drauf getan. Und hast mit der Handfläche dann rhythmische Bewegungen gemacht. Das ging ein bisschen besser. Aber die fucking Sticks haben sich auch eingedrückt irgendwann mal dann direkt in deine Handfläche und viele Leute haben einfach die Handfläche aufgerieben bekommen.
Ja, und die Gamepads waren dann einfach komplett ausgeleiert.
Ja.
Es ist auch ein großes Problem, N64-Sticks merkst du halt einfach, mit welchen Gamepads Mario Party gespielt wurde.
Ja, da fällt mir eigentlich, muss mir noch immer noch mal die Nintendo Online N64-Pads holen, weil ich wollte einmal ein frisches offizielles mal wieder haben von denen.
Kann ich auch mal machen.
Muss mal gucken, ob man die auch außerhalb der Switch syncen kann mit anderen Bluetooth-Geräten. Weil das wäre für mich so ein cooler Anwendungs-, so mit RetroArch kombinieren und andere N64-Games spielen als die offiziellen.
Ja klar, für Mario-Speedruns und so.
Das wäre ziemlich geil, ne?
Eigentlich
das wäre eigentlich richtig cool. Also lieber sowas als irgendwelche Third-Party-Nachgemachten.
Das stimmt.
Gehen wir weiter. Final Fantasy VIII. Ja, das müsste am 11. Februar der Japan-Release sein. Ich check nochmal kurz, weil ich habe es ein bisschen später bekommen, weil die Sachen habe ich mir alle importiert aus den USA. 11. Februar 99 in Japan, Nordamerika 9. September. 9. September 99 die Version, die ich mir geholt habe und in Europa 27. Oktober. Also kurze Zeit drauf.
Hat das Spiel deine Persönlichkeit definiert?
Whatever.
Einfach so ein krasser Edgelord, der einfach ist.
Das ist ja der Leonardo Squall. DiCaprio gemischt mit, wie sah er sonst aus? Nee, Johnny Depp eher nicht, ne? Squall Leonhardt.
Squall Leonhardt mit seinem Gunblade.
Mit dem Gunblade.
Also
grafisch ein absolutes Brett. Ja. Ich bin großer Fan von Final Fantasy VIII, muss ich sagen. Abgesehen von der ganzen Teenager-Drama-Nummer, die natürlich auch sehr viel da reingeflossen ist. Ballam Garden 90210 haben wir es damals auch ganz gerne genannt.
Fantastisch.
Ja. Squall Leonhardt gehört zu einer Spezialeinsatzgruppe namens Seed und die werden losgeschickt, weil sie jugendlich und super cool und actionreich drauf sind, auf der ganzen Welt Probleme zu lösen. Klar, natürlich schickt man junge Studenten dahin, um Kriege zu führen und hier Attentate zu begehen. Da gab es ja auch den einen Part, wo der Scharfschütze dann die Hexe umbringen musste mit dem Scharfschützengewehr. Hast du es gespielt mal richtig?
Ja, ja, ne? Ja, klar. Und dann auch die Lehrerin in der ersten Mission mit einer Peitsche ankommt. Also das war für mich so.
Naja, gut. Kistis, also das ist die mit der Peitsche.
Yeah. Ja.
Kistis ist aber genauso alt wie die anderen Leute. Sie war nur so schlau, dass sie auch Aushilfslehrerin quasi mit sein könnte. Aber eigentlich ist sie genauso alt und ist auch ein bisschen verliebt in Squall.
Ja, und dann muss sie ja natürlich so Bayonetta-Style noch diese Brille dazu tragen, was für mich dann auch so. Ich habe das Spiel später gespielt. Ich weiß, als das Spiel erschienen ist, war ich 10, aber als ich es gespielt habe, habe ich erstmal Final Fantasy 7 gespielt.
Mhm.
Und dann habe ich mit 8 angefangen und dachte so, okay, erstens sieht es schon mal viel besser aus als 7. Da hast du halt nicht mehr diese Popeye-Figuren gehabt, sondern schon etwas größere gerenderte Figuren. Kämpfe waren auch ganz cool. Du hattest dann noch diese Rivalität zwischen Squall und Cypher gehabt.
Cypher, genau.
Ja. Und ich weiß, und da kam auch Cell. Und ich hatte zu dem Zeit Dragon Ball gelesen. Ich so, warum schreibt denn das Cell falsch? Aber den Eigennamen kann man ja auch anders schreiben.
Ja, in der deutschen Version haben sie ihn ja Cell mit Z, glaube ich, genannt.
Mit X, glaube ich?
Mit X war die, also X müsste die US-Version sein. Cell Dinkt war der Name. Ich meine, dass sie in Deutsch und in Englisch anders geschrieben haben und irgendeine der Versionen war mit X.
Okay.
Zell. Aber da du X wie ein Z aussprichst oder wie ein Z, habe ich es auch gelernt damals.
Okay, war aber eine Zeit lang wirklich so ein bisschen so mein Guilty Pleasure. Also wäre ich zu. Also wäre ich 16 gewesen und das Spiel wäre zu dem Zeitpunkt erschienen, hätte das Spiel tatsächlich meine Persönlichkeit beschrieben.
Ja, es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, so ein leicht Edgelord-Touch, ne? Wenn du so jemanden wie Squall als so fast schon passionslosen Charakter hast, der aber dann durch die ganzen Irrungen und Wirrungen, wie das Spiel dann abläuft, auch in eine Romanze reingeworfen wird. Ne? Ja. Und also er und Rinoa dann gemeinsam, trotz dieser ganzen Rollenspielgeschichten, die passieren und wir fliegen auf den Mond und dann kommen da whatever.
Das ist schon. Ne? Tanz.
Ja, der Tanz war fantastisch.
So kitschig, aber so schön.
I love the dance. Eyes on me, das Lied, was sie dann gespielt haben. Ich habe sehr gerne gezockt, hatte auch gameplay-technisch ein paar Besonderheiten. Dieses sogenannte Junction-System heißt es, wo du nicht nur klassisch aufgelevelt bist, sondern du hast deine Charaktereigenschaften haben sich dadurch definiert, dass du Magien entzogen hast den Gegnern. Und diese Magien koppeln konntest mit Statuswerten. Und du da sagen konntest, oh, da ist ein Gegner, dem kann ich 50 Feuermagien rausziehen. Entweder benutze ich die zum Angreifen oder ich koppel die mit meinem Abwehrwert und hatte auf einmal dann Feuerabwehr. Irgendwie so, ne?
Ja, irgendwie so war das.
Das hat
Guardian
das Ganze,
Force oder so?
Die Guardian Forces, ja. Genau. Die Esper Guardian Forces, die teilweise 3-4 Minuten lang gewesen sind, die Animationen, die du noch befeuern konntest mit schnellem Knopfdrücken. Visuell ein Fest, soundtechnisch hat es sehr gut geklungen, war ein bisschen edgelordig von der Story her, aber hatte durchaus interessante Ansätze. Gameplay, kann man sich drüber streiten, ich hab's gemocht. Und letzten Endes, hier wird's nicht als ganz so stark wie 7 ansehen. In meiner persönlichen Präferenz würde ich es sogar eigentlich eher über 9 sehen, würde ich rein persönlich sagen.
Ja, ja, klar.
Aber ich kann auch absolut verstehen, wenn jemand 9 ganz, ganz oben hinsetzt, weil es einfach so schön oldschool und teilweise so nette Charaktere hat, an Vivi kommt nichts vorbei. Aber 8 ist auch für mich so ein Top 20 All-Time, Top 30 mindestens.
Ja, ich glaube, ich muss in 8 nochmal reinschauen, weil ich hatte es damals gespielt und dachte auch immer so, es war so ein bisschen Cringe-Fest-mäßig.
Ja, cringy ist es.
Aber trotzdem habe ich es irgendwie auch sehr gemocht. Es war so ein bisschen Guilty Pleasure bei mir.
Ja, es gibt ja dieses Remaster für moderne Konsolen, wo sie eine Handvoll Polygonmodelle ausgetauscht haben, aber mit so einem schlechten Algorithmus die Hintergründe, die nur vorgerendert sind, in niedriger Auflösung. Leider haben sie die hoch aufgelösten Originalbilder wohl nicht mehr, die sie benutzen können. Und dann sieht die Diskrepanz leider nicht so cool aus, als wenn du dann damals auf einem Röhrenfernseher, der das alles schön zusammenmischt, das ist einfach kein Hingucker mehr, ne? Das Spiel. Und in dem Remaster muss man sich schon dann, ja, du musst dir schon einiges schönreden, damit es dann einigermaßen vernünftig ausschaut. Das wäre ein perfekter Kandidat, wenn sie mal in 500 Jahren mit Final Fantasy VII Remake durch sind. Boah, Final Fantasy VIII Remake, ich würde im Quadrat springen.
Oh, ja, Remake, alles. Ah, nee, die sollen erstmal 6 remaken, finde ich.
Ich trau denen nicht so ganz, dass sie 6 vernünftig gerecht werden. Bei 8, glaube ich, haben sie schon eine Vorlage und wissen, in welche Richtung sie gehen können.
Ja.
Bei 6, mal gucken, was sie aus den ganzen Pixel-Charakteren machen. Haben wir schon bei Dissidia so ein bisschen gesehen, wie die aussehen können, aber rein charaktertechnisch kriegen den guten Kefka hin.
Ja.
Mal gucken, was da passiert. Also, wir haben am 12. Februar Sid Meier's Alpha Centauri. Kein Strategiespieler, aber ich weiß, Alpha Centauri natürlich super beliebt unter den Hardcore-Strategen auf dem PC. Sid Meier hat ja eh sehr, sehr viel strategietechnisch gemacht. Pirates eines meiner Lieblingsspiele, aber Alpha Centauri war ich persönlich nicht drin.
Nee, habe ich damals auch nicht gespielt. Kann ich jetzt auch nicht zu sagen.
Wir haben Army Men 3D, okay. Es gibt auch viele von diesen Army Men Spielen.
Ja.
Ich kann nicht sagen, was 3D war, also 3D wahrscheinlich die Grafik drin, aber was für eine Art Spiel 3D war und wie es verglichen mit den anderen gewesen ist. Es gibt, wie gesagt, sau viele und die kann ich selber nicht unterscheiden.
Es ist ein Third-Person-Shooter, wie ich gerade sehe.
Oh ja.
Mit kleinen Plastiksoldaten. Aber habe ich damals auch nicht gespielt. Ich habe das einzige Army Men, was ich gespielt habe, war Army Men Such Heroes für Game Boy Advance.
Okay, ich gebe dir gleich mal was du willst. Ich schätze von dir, dass du gleich sagen wirst, bei Army Men, das erste, woran ich denke, ist ein Film, der so auch um die Jahrtausendwende, oder ich glaube so ein, zwei
Small
Jahre
Soldiers?
Vor. Small Soldiers? Small Soldiers, siehst du?
Mit Kirsten Dunst.
Mit Kirsten Dunst und alles, wo die Spielfiguren lebendig werden. Ja, Toy Story mit Real Action. Haben die da nicht auch, nee, bei Toy Story haben sie Super Nintendo gespielt. Aber irgendwas war auch mit dem Super Nintendo. Den habe ich im Kino gesehen, Small Soldiers. Den fand ich ganz gut.
Ja, den fand ich ganz, der Plot-Twist hat mir auch sehr gut gefallen.
Mhm. Ja.
Also als Kind war okay.
Ja, checkt das gerne mal aus, wenn ihr Small Soldiers nicht kennt. Also ein CGI-Animationen mit Realtime-Action gemischten Filmen aus gegen Ende der 90er mit Spielzeugfiguren. Wenn das für euch gut klingt und ihr den nicht kennt, checkt ihn mal aus.
Ja.
Ich fand den damals gut, als er rausgekommen ist. Da, und in die Richtung, denke ich, weil da gab es ja auch irgendwas so Army-Man-Technisches, ne?
Das war so Action-Man.
Ja, ja, genau. Also, Beetle Adventure Racing, kann ich kurz was sagen, N64-Rennspiel rausgekommen mit dem modernen Käfer-Design. Du kennst ja noch den alten Käfer von VW, so wo Herbie und die anderen so darum designt waren. Es gab so ein neuartiges Modell in den 90ern, wo das mehr wie so eine Art, so eine Halbkugel war. Ich weiß nicht, ob du noch den VW Beetle, haben sie es, glaube ich, dann auch genannt.
New Beetle hieß
es. New Beetle war es. Ja. Ne? Und Beetle Adventure Racing haben versucht, dem Trend dann noch ein Videospiel drauf zu schneidern und haben ein N64-Rennspiel draus gemacht, das ich ein bisschen gespielt habe. Ich war bei anderen Rennspielen auf dem N64 dabei, weil wenn du Diddy Kong Racing hast, brauchst du nichts anderes.
Das stimmt.
Hab davon ein bisschen was gesehen. Es sah für mich eigentlich ganz nett aus. Ne? Also es war jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh, muss jeder haben, aber kann man machen, wenn man ein großer Beetle-Fan ist.
Und Beetleborg-Fan.
Nein, nicht Beetleborg-Fan. Beetleborg-Fan brauchen was anderes.
Okay. Wir
brauchen gute Tracht Prügel. Nein, ich habe keine Ahnung von den Beetleborgs, aber ich habe das Intro gesehen, nachdem du es mir empfohlen hast mal. What the hell ist das?
Yeah.
Also MLB 2000, für die Amis interessant. Hier Major League Baseball, nichts für mich.
Jo.
Star Wars X-Wing Alliance. So,
X-Wing Alliance.
Was war X-Wing Alliance? Ich kenne X-Wing versus Street Fighter, hätte ich fast gesagt.
Das würde ich auch sehen.
X-Wing vs. Street Fighter war ganz geil, ne? Ryu macht so einen Dragon Punch durch einen X-Wing durch.
Oder ich weiß nochmal, TIE Fighter vs. TIE Fighter. Kennst du, das ist ein Robot-Chicken-Sketch.
Oh.
Wo ein TIE-Boxer gegen einen TIE Fighter gekämpft.
Welcome back to Boxing Night here in Bangkok. The champion is Sensek Payakarun, a proud TIE Fighter. His challenger is another TIE Fighter, TIE Fighter. And the bell's clang and Payakarun advances on his opponent and lands a right jab and a hook and now another solid jab and it doesn't seem to be phasing the Empire Starfighter at all. If anything, Payakarun seems to be injuring his own hand, shooting punches straight into the metal hull. Oh, and there's a laser blast from the TIE Fighter and Payakarun's head is blown clear off. TIE Fighter wins his first fight with a decisive victory. They are trying to attach the championship belt to his waist and he does not like it.
Eins der vielen X-Wing-Games anscheinend auf dem PC, wobei auch da, die habe ich überhaupt nicht im Blick. Das scheint schon polygonal gewesen zu sein, müsste ja, ne, zu der Ära. Ich habe einen Screenshot jetzt hier vor mir, das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen.
Nicht schlecht aus. Ist für mich ein typisches Spiel, was ich immer auf der Software-Pyramide gesehen habe.
Ja, ja. Die Wertungen sind gigantisch hier, also 9 von 10, 5 von 5 Sternen, 92%. Oh, PC Accelerator haben nur 6 von 10 gegeben. Was ist passiert, PC Accelerator? I don't know.
Es ist das Jahr 99. Ist es auch das Jahr, in dem Star Wars erschienen ist? Ja, ne?
Episode 1, ja.
Episode 1,
ja. Ja. Need for Speed High Stakes im März. Die fließen alle ineinander über bei mir. Ich war nie der große Need for Speed Player, muss ich zugeben, zu der damaligen Zeit. Nach dem ersten habe ich nicht mehr viel gezockt, außer punktuell hier und da mal ein Game.
Ja, ist bei mir genauso. Also bei mir hat es erstmal richtig angefangen mit Need for Speed, mit der Underground-Reihe. Also ich habe Need for Speed 2 gespielt, Hot Pursuit 2 hatte ich auch noch gespielt, fand ich aber nicht so interessant.
Ja.
Aber es ist einfach Sportwagen und Rennen und so, war nicht so meins. Und dann kam dann halt dieses, oh, Member Fast and Furious, unter Bodenbeleuchtung, Spinner und dann hier Lachgaseinspritzung, geile Musik, kommst du, startest du das Spiel und dann kommst du, und dann kommt Get Low und dann so, okay, ich bin 13, das ist jetzt mein Glück, das ist meine Persönlichkeit.
Weiß nicht, ob wir schon mal dann, haben wir schon mal offiziell gemacht, dass wir auch nochmal ein neues Format hier auf dem Sender haben werden, was um jüngere Gamer sich dreht, wenn du meinen Wink verstehst, was ich meine gerade.
Ja, genau.
Ja, dürfen wir das schon sagen oder so?
Ja, können wir schon sagen. Ja. Das kommt ja nächste Woche.
Ist es schon? Ja gut, dann kommt es fast parallel, ich glaube sogar dann am gleichen Tag wieder Podcast raus.
Mhm.
Das Kinderzimmer werden wir dann hier haben, analog zum Jugendzimmer, wo alte Knacker wie wir sind und Spiele von ganz, ganz früher spielen. Dann passt es ja gut, wenn ihr im Kinderzimmer dann sowas wie Need for Speed Underground habt, mit den coolen Get Low, Anfang 2000er, echte Schauspieler vor Render-Hintergründen und Lowrider und so.
Und dann kommen von mir jetzt noch diese Kanye West-Sonnenbrillen.
Oh.
Obwohl, das ist schon ein bisschen später.
Ja, ich wollte gerade sagen, da tragt ihr alle eure FUBU-Shirts und so weiter.
Oh,
aber FUBU ist ein bisschen älter, würde ich fast sagen. Das ist so End-90er. Oder war das noch Anfang?
Ja, End-90er. Also ich gehöre ja auch zu den End-90ern. Wie gesagt, ich bin ja Boomer in Ausbildung. Ich bin der Älteste dann im Kinderzimmer.
FUBU, ey.
FUBU. Fubu-Diggis und ja.
Wie hieß nochmal?
Helly Hansen-Jacken.
Oh, Helly Hansen. Diese, ja, kennst du, wie hieß die noch? Jinko-Jeans oder so, die ganz breiten Schlag da unten hatten? Die so aussahen, als ob die so ein Trichter sind?
Oh, das weiß ich nicht.
Ich glaube, es sind Jinko-Jeans oder so. Warte mal, ich guck mal kurz.
Oder kennst du auch Fishbone?
Fishbone, ja, natürlich, natürlich. So, warte mal.
Ich guck, das Einzige, was ich von Fishbone hatte, waren Füller. Und? Vergiss die Diddleblätter nicht.
Jinko Jeans?
Holy shit! Holy shit!
Also, es sieht aus, als ob die alle Kleider anhaben.
Also, ein Hosenbein, da passt ein asiatisches Kind rein. Als
ja, also, ja da kannst du einfach deinen kompletten Hausstand mitnehmen. Ja, da drin.
Aber sowas von.
Die guten Jinko Jeans.
Ich habe noch nie diese Dinger gesehen.
Ich sage, wenn du mal in die Rave-Szene dann gehst.
Die sehen alle aus wie Mega Man.
Ja, so ein bisschen. Das sind alles junge, schlanke Männer, die außer einer Jeans wenig anhaben, gerade wo wir hier bei der YouTube-Suche kurz, bei der Google-Suche kurz schauen. Das hat man wohl damals ab und zu mal getragen.
Okay, also das heißt, das Mega Man-Design, so von Mega Man X, seine Beine.
Ja, der trägt eigentlich Jinko-Jeans.
Alles klar, so verstanden.
So ist es. Wie sind wir drauf gekommen? Warte mal wieder.
Kinderzimmer, genau. Demnächst, und, coming soon.
Und das müsste ja ein ganz eigenes Flavor haben, von wegen, wenn dann wirklich diese früh 2000er Nostalgie dann da ist. Das ist ja nochmal sein ganz eigener Schlag, ist, den wir heutzutage auch nicht mehr so haben. Ne? Diese um die Jahrtausendwende drumherum, come my lady, come my lady.
Yo, my butterfly, sugar, baby. Ah ja, meine erste runtergeladene MP3.
Oh.
Ja, Crazy Town.
Crazy Town. Ach, die Anfang 2000er. Schön war's ja, damals. Ja, so
knallbunt alles.
Also wir hatten dann Need for Speed High Stakes. Das war Need for Speed 4, habe ich hier nochmal geschaut. Das war der Teil nach Hot Pursuit, auch auf der PlayStation 1. Hot Pursuit, das erste, müsste das erste gewesen sein, wo du von der Polizei verfolgt wurdest. Mhm. Was dann nochmal dem ein ganz anderes Element gegeben hat. Aber wie gesagt, ich war da nie so drin wie bei anderen Rennspielserien. Ich bin mehr so ein Ridge Racer-Typ. Also Need for Speed war nie so ganz meins. Gex 3, Deep Cover Gecko, eines der vielen Gag-Spiele, was dafür rausgekommen ist. Gex, der mittlerweile verschollene Videospielheld, der Parodie-Style unterwegs gewesen ist, wenn du dich erinnern kannst. Mhm. Seine Spiele hatten dann mal so eine James-Bond-Parodie, mal waren andere Film- und Fernseh-Franchises
Bruce Lee gezogen. Und so. Deswegen, ich dachte, hier hieß es Gex Enter the Gecko.
Enter the Gecko müsste der Teil vorher gewesen sein.
Ah, ja, okay.
Deep Cover Gecko müsste dann mehr diese James-Bond-Parodie gewesen sein. Ach ja, wenn du das Cover anguckst. Da siehst du, na, da hat er auch sein eigenes Bond-Girl hinten dran. Und Crystal Dynamics, ne? Heutzutage machen die weiter, Tomb Raider, die ganze Zeit. Das war damals deren groß. Oh shit. Game Director. Warte mal, guck mal nicht. Weißt du, wer der Game Director von Gex 3 Deep Cover Gecko ist?
Oh nein.
Glenn Schofield, Mr. Callisto Protocol.
Ach, nicht dein Ernst.
Ob er damals schon seine Leute gezwungen hat, die ganze Nacht an Deep Cover Gecko zu arbeiten? Die Werbung ist auch fantastisch. Gex 3 Werbung, ich glaube, ein ganz berühmtes Cover nachgestellt. Ist es Janet Jackson? Nein, nicht Janet Jackson.
Aber doch, das war Janet Jackson.
War das Cover? Ach ja, war das Timberlake und Janet Jackson?
Nee, Timberlake war ja ein bisschen später in Janet Jackson.
Okay, das war der Super Bowl, ne?
Ja, das war der Super Bowl. Nipplegate.
Ja, wir haben gerade eine Werbung gesehen, wo der animierte Gecko sozusagen seinem echten Bond-Girl, die nichts anhat, die digitalen Hände vor die Brüste dann packt, damit es so sexy und lasziv ausschaut. Da gibt es ein Originalvorbild auf jeden Fall.
Ja, und es wurde sehr oft nachgestellt, auch zum Beispiel Duke Nukem hält die Brüste von Lara Croft und versteckt sich dahinter.
Lara Croft sollte die Brüste von Duke Nukem halten. Okay, ich will jetzt nicht nach Janet Jackson topless suchen, ganz ehrlich.
Nein.
Über das Arbeitsinternet hier. Sonst würde es nicht besonders gut ausgehen.
Aber war auch ein Playmate, die da jetzt mitgespielt hat.
Natürlich, ich habe es geschafft. Ich bin bei Deep Cover Gecko.
Digitales Gecko hält jetzt meine Brüste.
Ich meine im Hinterkopf auch zu haben, also keine Ahnung, es ist schon so lange her, ich kann dir nichts Konkretes über den Titel sagen. Bestimmt habe ich da hier und da reingespielt, aber Gecko hat nie den Eindruck bei mir hinterlassen. Wäre was für einen Retro-Club, da mal wieder reinspielen. Und ich habe eins mal, glaube ich, kurz mal ein bisschen vor einiger Zeit vorgestellt, das müssen wir mal genau angucken. Ich glaube, im Abspann von diesem Spiel, wie bei dem Bond-Film damals, geht's heiß her mit dem Gecko und dem Mädel.
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also hat ja schon eine Anspielung auf James Bond.
Ja, wir sind kurz vor der Jahrtausendwende. Da ist alles übersexualisiert. Da war es total okay, mit irgendwelchen Render-Echsen solche Sachen zu insinuieren.
Sie war bei Baywatch. Müsstest du ja kennen.
Wir waren nicht bei Baywatch.
Wir
waren nicht bei Baywatch. Aber ich war da, wo sie es drehen.
Oh.
Ja. Ja, du warst ja auch in Santa, Santa Monica am Pier. Ja. Waren wir alle. Gut, ist da rausgekommen PS1, N64 und Game Boy Color als Sidescroller-Titel anscheinend dabei. Mhm. Hast du mal Heroes of Might and Magic 3 gespielt oder irgendeins von den Heroes of Might and Magic-Dingern?
Ich habe Heroes of Might and Magic 5 gespielt, aber ist auch schon länger her. Aber ein sehr, sehr guter Freund von mir zu der Zeit hat dann gesagt, Heroes of Might and Magic 3 ist das beste Spiel aller Zeiten.
Oh, okay. Ja. Es ist RTS, oder? Würde ich sagen?
Es ist Rundenstrategie.
Es ist Rundenstrategie sogar. Ja. Oh, nicht RTS. Aber ja, ich kenne Might and Magic ja eher als klassische Rollenspielserie. Ich habe die alten Might and Magics gespielt, wo du aus der Ego-Perspektive durch Landschaften und Dungeons rumläufst. Du kennst diese alte Ultima sonst was Perspektive. Mhm. Ne? Diese ganz klassische PC-Rollenspiel-Dinger gab es vorher. Und ich war immer ein bisschen irritiert, weil dieses Heroes of Might and Magic dann was komplett anderes war. Deshalb habe ich es auch nie richtig mehr angeguckt.
Also ich habe den dritten jetzt auch nicht gespielt, aber beim fünften war es halt so, du hast es halt Rundenstrategie dann halt deine Figuren herumbewegt und du hattest dann halt noch deine Hauptstadt, wo du dann halt noch alles einstellen konntest.
Okay.
Und, ja, aber ich sag lieber nichts Falsches zu Heroes Might and Magic, aber wenn Leute sagen, ich bin nicht der Einzige, der das von ihm gehört hat, sondern viele andere, die jetzt auch hier bei uns arbeiten, sagen so, Heroes of Might and Magic 3 war richtig gut, Might and Magic 4 war leider nicht mehr so gut, aber 3 soll anscheinend der beste Teil der Serie sein.
Bei dem würden wir sagen, bei der Community, wenn ihr das Spiel nicht kennt, votet dann bitte nicht, weil das soll ja auch die Leute repräsentativ die Ahnung haben davon. Da sollst du ruhig die Zehner regnen.
Genau, also ich würde da zum Beispiel nicht voten, aber ich respektiere es, wenn die Leute sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel.
Ja, wir haben eine Handvoll Japan-Releases, da wollen wir nicht allzu lange verweilen. Es gibt die Dungeons & Dragons Collection, das war eine Spielesammlung für den Sega Saturn, wo die Dungeons & Dragons Beat'em-Ups von Capcom zusammengefasst wurden.
Oh.
Es gab Sidescrolling Beat'em-Ups mit sehr hübscher Optik und Dungeons & Dragons Lizenz, wo du verschiedene Klassen dann dir ausgesucht hast und so wie bei Final Fight rumgelaufen bist, konntest dich sogar aufleveln rollenspieltechnisch. Haben teilweise auf Dungeons & Dragons Rulebooks basiert, also gewisse Begebenheiten, wie Charaktere aufgebaut sind oder wie Magien funktioniert haben. Ab und zu mal ein bisschen freier, kann ich mich erinnern. Und da gab es zwei Stück von, die sind in den Arcades rausgekommen. Das war ein Port dieser beiden Arcade-Games für den Sega Saturn, damals, der in Japan rausgekommen ist. Aber diese Spiele wurden x-fach neu aufgelegt. Gab es auch als 360- und PS3-Download, müsste es auch gewesen sein, viele Jahre später. Und sind mittlerweile in diesen ganzen Capcom Arcade Collection Schieß-mich-tot-Dingern drin, wenn man sich mal angucken will.
Jetzt wird's kurios. Ich wusste das zu Anfang nicht, aber ich habe es gespielt. Und zwar gespielt. In China, einer Arcade.
Oh, sehr gut.
Ich wusste nicht, ich habe es einfach nur gespielt. Ich dachte so, ja, okay, guck mal, hier können wir zu viert Arcade irgendwie hier prügeln und dann haben wir das gespielt. Und jetzt gucke ich mir die Bilder an und muss einfach feststellen, ich habe das Spiel gespielt.
Ich kenne das. Das kenne ich. Also ganz gut. Also gerade der erste Teil, glaube ich, hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber ich könnte das auch durcheinander bringen, weil es echt wirklich lange, lange her ist, dass ich die richtig gespielt habe. Die sind aber, wie gesagt, jetzt mittlerweile auf sehr vielen verschiedenen Plattformen nochmal zu zocken. In Japan auch rausgekommen, Pepsi Man!
Cola Cara Big Chance. Kono Shibori Corvette ga atarimasu.
Pepsi Man! Pepsi Man!
Ja, was soll man zu sagen? Ist ein Endless Runner, oder?
Ist ein Endless Runner. Du würdest heutzutage Endless Runner sagen mit einer ganz abstrusen Figur. Pepsi Man war eine japanische Werbefigur von Pepsi, die aussah wie der T1000 mit dem Pepsi-Logo drauf. Und ich glaube, die Story ist es, dass den Kindern geht die Pepsi aus, Pepsi Man, lauf und bestückt wieder den Automaten, bevor alle verdursten. Da gibt es eine Angry Video Game Nerd-Folge, wo er den Schauspieler, den amerikanischen Schauspieler, den sie für die Videosequenzen damals engagiert haben, den hat er mit dazugeholt und hat eine ganze Terminator-Story draus gemacht.
Oh Mann.
Da empfehle ich, das Review sich anzugucken. Und so mal gucken. Ach ja, einer der Leute, die da mitverantwortlich war für das Spiel, ist Kotaro Uchikoshi, der unter anderem später 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors oder Virtuous Last Reward geschrieben hat und gerade mit Eye the Somnium Files Erfolge feiert. Der war eines der frühesten Spiele, wo er beteiligt war, damals noch als Artist hier mit dabei. Ist aber ein sehr spaßiges Gag, Endless Runner Game. Na, weil es einfach so enorm abstrus ist. Und du hast auch nochmal, die PS1-Version von King of Fighters 98, eine meiner meistgespielten Versionen, muss ich sagen. King of Fighters ist natürlich die Neo Geo Fighting Game Serie. Crossover mit allen Fighting Game Charakteren, die es auf Neo Geo gab oder die von SNK gewesen sind, die in eine Serie mit reingepackt wurden, mit Ausnahme von Samurai Showdown, will ich sagen. Die waren wahrscheinlich nicht da drin. Die 98er-Fassung, eine der besten vom Kampfverhalten, von den Charakter, von der Charakterauswahl her, von den Backgrounds. PlayStation-Versionen waren ein bisschen limitiert, was die Animationsphasen angeht und hatten Ladezeiten zwischen den Kämpfen. Das war so der Unterschied. Aber du brauchtest kein 1000 D-Mark Neo Geo, um das dann zu spielen, 500 D-Mark Modul, sondern kannst einfach mit der Disc dann zocken. Eine meiner meistgespielten Versionen, eines meiner Lieblingsprügelspiele damals.
Die verschwimmen bei mir immer, die King of Fighters-Spiele.
Ja, also, ja, es halt ist so.
Der Unterschied ist ja minimal am Anfang und jetzt dann nach King of Fighters 12 und 13 hast du ja den Sprung gehabt von HD-Sprites zu 3D-Figuren.
Genau, 12 und 13 waren die einzigen mit HD-Sprites und da haben sie gemerkt, es ist viel zu teuer, das so zu machen. Sieht und ab, geil aus. Es sah sehr, sehr gut aus. Leider limitiert von den Figuren her, also die konnten nicht so viele in HD-Sprites dann umsetzen. Nicht, dass sie jetzt die neuen Polygon-Varianten schlecht sind. Ich finde, mit 15 sieht das mittlerweile auch ganz schick aus.
Ach, 15 war es ja.
Okay. 14, was noch vor ein paar Jahren rausgekommen ist, da merkst du so, ja, das sind so die ersten Gehversuche, weil es noch ein bisschen steif und nicht so gut ausschaut, wie jetzt dann Capcom, die das seit vielen, vielen Jahren machen.
Ja.
Aber 15 ist schon eigentlich ganz gut geworden, will ich sagen. Ich bin da besser vertraut damit, weil ich eben damals recht viel Fighting Games gespielt habe und aus meinem Umfeld sehr viele Fighting Game Fans dabei gewesen und wir haben gemeinsam gezockt. Sehr viel.
Man merkt halt auch, da ist so, Fighting Games sind noch relevant und wichtig, weil du wirst in diesem Jahr auch sehr viele Fighting Games haben und das verschwindet dann leider auch in den Jahren.
Genau, das ist irgendwann war es weg und dann, ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dadurch, dass quasi Online-Gaming und kompetitives E-Sports-Geschichten, dass die einfach wichtiger und relevanter mit den Jahren geworden sind, dass eigentlich Fighting Games die Sparte ist, ne, die dann vorne dran steht, weil weniger haben so die Competition direkt in der Mitte. Mhm. Das kann, da kann ja jeder zugucken, du musst keine Ahnung haben, was eine Botlane ist oder so.
Das stimmt.
Wie bei League. Oder bei CS muss ja auch erstmal ein bisschen abstrahieren. Klar, rumlaufen und ballern, aber was jetzt Teamdynamik und was bedeutet das jetzt? Da brauchst du Kommentatoren, die dir das ein bisschen vermitteln. Bei Fighting Games siehst du, was passiert, aber anscheinend, das hat zwar gezündet, aber nie so sehr wie die anderen Sachen online.
Ich glaube, vor allem auch wegen dem Netcode. Also ich glaube, es gab nie irgendwie zu Anfang richtig guten Code, wo man halt gegeneinander spielen kann, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt das funktioniert jetzt. Also ich würde sagen, Street Fighter 5 zum Beispiel hat echt Probleme gehabt. Street Fighter 4 hatte auch Probleme mit Lags und so weiter gehabt. Und das haben andere kompetitive Online-Spiele nicht so gehabt. Also am Anfang schon, aber die haben sich dann, glaube ich, besser eingegroovt. Ich hoffe jetzt einfach mit den zukünftigen Kampfspielen, Street Fighter 6, Tekken 8 und so weiter, dass das dann alles besser funktioniert.
Ja, das soll allgemein überhaupt online spielen kannst mit einem Fighting-Game, was Sekundenbruchteile eigentlich enorm alles ausmachen kann, wie du da spielst. Mhm. Ich kann dir technisch nicht erklären, was so geil an dem Rollback-Netcode ist, auf den alle jetzt schwören, aber anscheinend ist es geil. Ja. Na, und es kommt immer mehr damit, immerhin. Ne? Und das sollte dem zumindest ein bisschen zuträglich werden. Ich bin gespannt darauf, wie jetzt Street Fighter 6 und die anderen aber letzten Endes werden. So, das war's mit Teil 1 des großen Plauschangriffs zum Spielejahr 1999. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir und ich haben knapp noch 2 Stündchen weitergeredet. Es gab sehr viele Games, die in dem Jahr rausgekommen sind, die man auch natürlich adäquat bequatschen muss. Bis dahin, checkt gerne plauschangriff.de aus für das Archiv der bisher releaseden Plauschangriffe, wird immer weiter aufgefüllt, als auch natürlich alle 2 Wochen auf RocketBeans.tv für eine brandneue Folge. Bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüssinger und bis dann.